Man träumt natürlich immer von dem, das Gras da drüben ist viel, viel grüner. Aber ganz ehrlich, es ist dort am grünsten, wo du es selbst bewässern kannst. Das hast du in der Hand, weil du bist die Gießkanne deines Lebens. Und das, glaube ich, ist irgendwo wichtig, das irgendwo auch zu verstehen.
Sound of Business mit Host Christoph Hahn und
Florian Schwantner.
Experte für?
Ich bin Experte für, Unternehmen gründen oder junge Unternehmen gründen und alles, was mit mobilen Applikationen zu tun hat.
Mein persönlicher Tipp.
Mein wichtigster Tipp ist, glaubt an euch selbst. Weil wenn man an sich selber glaubt, kann man Unglaubliches schaffen.
Ja, hallo Florian, schön, dass du bei Sound of Business dabei bist.
Ja, vielen Dank für die Einladung. Freue mich, dass ich da sein darf.
Ich habe es ja sehr sympathisch von dir gefunden, als ich dir geschrieben habe, ob wir über Unternehmertum sprechen. Hast du gleich gesagt, ja, gerne. Das ist dir ein Anliegen, Unternehmertum zu fördern. Warum ist denn das so?
Am Ende des Tages braucht es Unternehmen, die Arbeitsplätze schaffen, die sozusagen der Wirtschaft Gutes tun, die Geld verdienen, die dafür sorgen, dass wir auch den Wohlstand, den wir hier in Österreich haben und schon sehr lange haben, aufrechterhalten. Und auf der anderen Seite glaube ich immer, es ist ein Privileg, wenn jemand Unternehmer, Unternehmerin werden will, weil es die einzige Chance oder eine der wenigen Chancen ist, dass du irgendwie das, was da in deinem Kopf abgeht, diese Kreativität, diese Träume oftmals, all das in die reale Welt umsetzen kannst. Und da gibt es ja genug Hürden in unserem Land, aber trotz allem braucht es die Unternehmer und Unternehmerinnen. Und wir haben es selber gemacht, ohne Vorteile gehabt zu haben. Und darum, glaube ich, kann ich es sehr authentisch auch erzählen, dass es auch viele andere schaffen können.
Darüber werden wir halt sprechen. Jetzt gibt es aber doch Menschen, die so ja Wissen lieber für sich behalten, die sagen, das gehört nur mir, das habe ich mir angeeignet, ich möchte es gar nicht so teilen. Du bist da ganz anders, du redest sehr offen darüber. Warst du immer schon so oder hast du das dann gelernt mit der Erfahrung? Wie war das so,
wenn
du
daran denkst? Ich würde generell glauben, dass es eine gänzlich falsche Einstellung ist, wenn man sagt, Wissen für sich behalten, weil was bringt es einem? Man nimmt es dann ins Grab mit. Man kann vielleicht, wenn man das jetzt von der Arbeitsperspektive her sieht, früher, man kann sie verteidigen in seiner Position, aber ich glaube im neumodernen Leadership, das machen wir auch in einem Unternehmen, was ich mitgegründet habe bei Leaders 21 oder Leaders 21, neumodernes Leadership ist, ich bilde die anderen Leute besser aus, wie ich selber bin. Ich versuche das Beste aus meinem Partner, meinen Kollegen, meiner Kollegin rauszuholen, damit ich sozusagen auch in der Hierarchie weiter wandern kann. Und für mich war Wissen ist ja immer was Temporäres, weil Wissen von heute ist morgen wieder veraltert. Ich glaube, auf die Erfahrung, die ist enorm wichtig. Das glaubt man als junger Mensch nicht so. Das ist wie die Eltern, wenn die sagen, ja, genau. Wenn es dann aber irgendwer anderer sagt, dann, das macht schon Sinn. Und gerade im Business lerne ich, dass Erfahrung enorm viel Wert hat. Aber ich würde immer Wissen weitergeben. Noch einmal, wir sind im Durchschnitt wahrscheinlich 80 Jahre auf dieser Welt circa und dann sind wir aber auch wieder irrelevant morgen. Warum sollte man da nicht all das, was wir gelernt haben, irgendwie möglichst gut weitergeben? Das ist für mich so eine ganz klare Entscheidung.
Wenn man eine Idee hat, muss man da ein bisschen mehr aufpassen, wenn man das eigentlich sagt.
Nein. Kompletter Blödsinn. Zwei Dinge zur Idee und da bin ich sehr rigoros. Die Idee hat einen Wert von 5-10%. Es ist immer die Execution. Zu mir kommen Leute und sagen so, boah, Florian, ich habe eine Idee. Und ich sage immer ein bisschen süffisant, ich habe 100 Ideen. noch einmal, ich meine es nicht abwertend und so. Ja. Es ist enorm wichtig. Es startet alles mit Kreativität, einer Idee, einen Traum. Ich kriege fast Gänsehaut, wenn ich es selber erzähle, weil mir das auch so Spaß macht. Aber der ganz große Unterschied ist, wer setzt die Idee in die Realität um? Und die Angst, und wir hatten die 100% bei Runtastic, erzählen wir das dem oder derjenigen und da muss man vorher eine Non-Disclosure Agreement, ein NDA, eine Verschwiegenheitsklausel unterschreiben. Heutzutage sage ich, ihr braucht euch keine großen Gedanken machen. Ja, es mag das oder das Patent oder was auch immer geben. Vielleicht, dass man nicht erzählen sollte oder in direkten Mitbewerb vielleicht nicht. Aber ansonsten geht es immer um die Execution, die Umsetzung. Und ich glaube auch, man kann alles, was auf der Welt schon da ist, noch einmal bauen und besser machen und kann wieder erfolgreich sein. Ist halt oft ein bisschen langweiliger, wenn man Copy-Paste macht, aber auch das geht und die Idee noch einmal 5-10% meiner Meinung nach.
Ja, und da holen wir uns ja heute Tipps von dir, vor allem wie die Umsetzung funktioniert. Wenn du dich zurückerinnerst, du bist ja auf einem Bauernhof groß geworden. Wie hat dich das geprägt und vor allem, wie bist du dann zur Selbstständigkeit eigentlich gekommen?
Ja, im Nachhinein, der Bauernhof, der hat viele schöne Momente, aber auch so nicht schöne Momente. Also jetzt, wenn ich zurückschaue, jetzt als 41-jähriger Mensch, sage ich, eine großartige Kindheit. Wir waren super viel in der Natur draußen, mit dem Papa am Traktor unterwegs und bei der Waldarbeit dabei und überall. Aber wenn ich sage, ich bin als 13-Jähriger am Traktor gesessen, wie meine Freunde irgendwie im Freibad waren, im Sommer in die Ferien, dann waren es wieder nicht so die coolen Erinnerungen. Aber ich glaube schon, was einen prägt am Bauernhof ist, ein Landwirt, eine Landwirtin, das ist das beste Beispiel an Selbstständigkeit. Mhm. Weil da kommt keiner und sagt, du musst jetzt irgendwas am Feld machen. Heute regnet es, kannst du nicht sagen, ich bleib heute drinnen liegen, weil ich kann meinen Traktor nicht ausfahren. Da muss ich ja vielleicht die Maschinen reparieren. Mhm. Und das zeigt aber auch noch einmal, ich muss mit den Maschinen fahren, ich muss sie reparieren, ich muss ernten, ich muss irgendwie die Tiere pflegen. Ich habe so viele Berührungspunkte mit so vielen verschiedenen Dingen, dass man, glaube ich, als Landwirt ein sehr guter Generalist ist. Mhm. Das heißt, man muss irgendwie schweißen können, man muss aber auch ein Schraubenzieher, man muss ein bisschen Elektriker sein, man muss aber auch die Buchhaltung machen für seinen Betrieb. Mhm. Und das habe ich, glaube ich, intuitiv von meinen Eltern sehr, sehr gut mitbekommen. Ich war nie so der Beste in irgendwas. Ich war, glaube ich, immer ganz okay gut und ich war immer sehr ehrgeizig, aber ich bin, glaube ich, ein enorm guter Generalist mit einem guten Blick auf den Markt und was ein normaler Mensch für eine Produkte mag oder versteht. Und das alles, diese Freiheit, die auch mein Papa hatte und meine Mama und wir überhaupt alle hatten, die wollte ich mir irgendwie beibehalten. Und zwei Dinge, wenn ich noch kurz ausholen darf, die passiert sind. Ich habe kurz gearbeitet nach dem Studium, 3 Monate, und da habe ich auch so ein Feedback an meinen damaligen Chef geschrieben, was man alles besser machen könnte in der Firma, meiner Meinung nach. Ne? Da wurde ich ein bisschen in die Schranken gewiesen und so, bitte am Teller bleiben, nicht über den Tellerrand hinaus, geht die wenig an. Und das hat mich sehr demotiviert, weil ich mir gedacht habe, ich habe 2 Studien, parallel Masterstudien gemacht, immer sehr ärgerlich, viel gelernt und ich wollte das in die Realität umsetzen. Und das geht dann eigentlich nur in der Selbstständigkeit. Und das ist halt viel vom Bauernhof, glaube ich, dabei gewesen, von den Eigenschaften. Aber das heißt, ich glaube, das kann jeder Mensch irgendwo schaffen und machen, aber man muss schon fleißig auch sein. Das kommt dann irgendwann dazu. Ne?
Ja, ohne Fleiß kein Preis.
Genau.
Wie war das für deine Eltern damals, wie du dann ja doch was ganz anderes gemacht hast?
Ja, schwierig.
Viel Widerstand da gewesen? Oder?
Du schau, die Eltern, ich habe einen älteren Bruder, der hätte Landwirt werden sollen, der hat die Landwirtschaftsschule nach einem Jahr verlassen, dann war ich der Nächste in der Rangfolge, ich habe die Schule dann durchgezogen, auch wenn es mich nicht großartig interessiert hat. War eine tolle Schule, glaube ich, viel auch gelernt, aber halt auch viele Fächer wie Obstbau, Pflanzenbau, Viehzucht, das war halt nicht mein, mir hat das einfach nicht interessiert, Punkt, aus. Und das ist schon schwierig, 5 Jahre lang im Internat zu sein, Dinge zu lernen, die dich eigentlich null interessieren, aber für mich war immer die Matura sozusagen mein nächster Meilenstein. Mhm. Das war der Meilenstein zur Freiheit, selbst zu entscheiden, was kommt danach, mir das Studium auszusuchen, das ich machen möchte, und da habe ich gewusst, ich muss reinbeißen. Ja. Und es war schon hart, weil Montag bis Samstag Internat, wir haben damals Samstag noch bis 13 Uhr Schule, dann heim, sehr kurzes Wochenende, und ich habe doch dann andere Freunde irgendwie gehabt, wie irgendwie die Leute, die Landwirtschaft geprägt waren. Noch einmal eine positiv-negative, ohne Emotion, aber durchgebissen, gemacht und damit Studium begonnen. Das war halt so schon der härtere Weg damals. Ja. Ich finde, alles andere später war für mich leichter wie diese Zeit. Ja. Die war schon wirklich durchaus fordernd.
Sehr viel Disziplin wahrscheinlich gelernt in dieser Zeit.
Müssen, ja. Und auch, es war schon noch ein bisschen härter alles, weißt du? Also, bist halt irgendwie Montag 5 Uhr in der Früh ins Internat und ja, Samstag heim, und da gab es ja halt kein Handy noch und all diese Dinge, da gab es keinen Kontakt mit der Außenwelt, und du hast halt nicht sehr viel Gleichgesinnte um dich, und es ist immer ein bisschen angenehmer, wenn jetzt der Tennisspieler nur bei den Fußballer ist. Jetzt kann man nur sagen, da ist noch der Ball, der kleinste gemeinsame Nenner, aber da waren halt nicht so viele Themen, aber noch einmal, da waren auch Leute, auch gute Freunde dort gehabt, und das möchte ich gar nicht kleinreden, aber es war schon in der Zeit, wo man trotzdem sich entwickelt, Pubertät und so, durchaus eine harte Schule gewesen für mich.
Der Jan Frodeno, einer der weltbesten Triathleten,
ja.
Ich habe sein Buch auch gelesen und er auch gesagt, ja, viele Menschen sehen eigentlich gar nicht, auf was man auch verzichten muss, auch was er verzichtet müssen, wie er jung war. Dieses, die anderen sind eben vielleicht auf die Party gegangen, er hat halt seine Radschuhe genommen und hat schon wieder trainieren müssen. Na, man sieht ja oft immer dann nur, was am Ende
dasteht. Man sieht den Erfolg
dasteht,
oder das Ende. Na, da habe ich ein schönes Zitat so gelesen. Also die meisten Leute sind jealous, also neidig oder so, auf das, was du hast. Aber keiner ist neidig auf den Weg, den du durchgegangen bist. Und das stimmt dann tatsächlich schon, weil es war, hinter jedem Erfolg ist irgendwo eine brutale Strecke. Das heißt nicht, dass das keine coole Zeit gewesen sein kann. Aber wenn ich zurückdenke, die Runtastic-Zeit, wir werden dann auch noch sprechen, ich glaube, die ersten 5, 6 Jahre, ich würde mir jetzt nicht einmal an 3 Tage Urlaub erinnern. Aber noch einmal, das ist kein Complain oder kein Beschweren, aber das war einfach Teil der Reise. Dadurch kannst du auch viel schaffen, wenn du halt 100% Fokus hast und halt nicht 8 Stunden, sondern eher wahrscheinlich 12, 13, 14, 15 am Tag arbeitest, dann geht auch mehr weiter. Ne?
Du hast Neid auch angesprochen. Jetzt kann ich mir vorstellen, dass du auch sehr viele Neider hast. Logisch, wenn man erfolgreich ist, hat man vor allem in Österreich, muss man leider sagen, oft gerne mal viele Neider. So ein bisschen in unserer Kultur manchmal drinnen, habe ich das Gefühl. Findest du das auch oder kennst du es auch anders?
Ich habe immer gesagt, ich glaube nicht, dass die Neidgesellschaft so groß ist, wie wir sie alle darstellen, aber ein bisschen habe ich es dann natürlich auch anders kennengelernt. Durch das Ganze, dass ich auch sehr viel vorne gestanden bin und auch ein bisschen eine Person des öffentlichen Interesses, nennt man das Ganze ja, geworden bin, dann mit Fernsehauftritte und. Hab mir mal ein guter Freund irgendwie erzählt, schau her, du musst sowieso damit leben, dass die 10% absolut nicht mögen. Ohne dich, die haben dich nicht einmal im Leben getroffen, die hatten nie die Chance, irgendwo mit dir zu reden und sich ein Bild zu machen, aber das ist schon ein bisschen österreichisch irgendwie. Oftmals hat was geschafft, hat irgendwas erreicht oder so, ja, mag ich nicht, hat er Glück gehabt oder so. Und das ist eigentlich eine super blöde Art und Weise für einen selber. Neid und schlimmer ist noch der Missgunst, den irgendwas jemandem nicht willig sein und so. Aber da muss man auch wieder sagen, da müssen da eigentlich die Leute leid tun, die das haben. Jetzt merke ich das natürlich immer wieder, wenn irgendwo Medienartikel sind, wenn man dann Kommentare liest. Ich tue das auch gerne, weil ich gut damit umgehen kann, aber das muss man auch lernen. Was der anonym kann man schnell mal schreiben, ist ein Idiot, kennengelernt, Trottel oder was auch immer. Aber das ist part of the game, dass man durchspielen macht. Und da sind wir, glaube ich, in Österreich schon sehr schlecht aufgestellt. Oder wir mögen es sehr gerne, wohin zu drücken und zu sagen, ja, Glück gehabt, Blödsinn oder Trottel oder so. Und das ist schade, schade für den eigenen Menschen, weil immer dann, wenn du dich selber vergleichen musst, ist es eigentlich kein Zeichen von Stärke. Neid kann ja noch was Positives haben, habe ich in einem Interview oder in meinem eigenen Podcast letzte Woche gesagt, weil da kann mich auch motivieren, so, da möchte ich hinkommen, dieser positive Neid. Aber diese Missgunst, das ist einfach was Schlimmes und da tun mir eigentlich die Personen selber leid, die so denken, handeln und vielleicht dann noch anonym Kommentare verfassen müssen. Aber ja, die werden halt dann auch genau dort stehen bleiben, wo sie sind. Und ja, jedem kann man es nicht recht machen.
Hast du damit gelernt umzugehen oder ist das, glaubst du, in dir drinnen, gut, ich lasse nicht an mich ran oder war das auch mal anders?
Naja, man muss schon ein bisschen lernen, damit umzugehen, weil das ist passiert einfach auch und man muss dann erste Erfahrungen machen und da war ja auch einmal dieses Kitzbühel-Thema, wo wir da fort waren, was ja dann alles sehr relativ war, ich will gerade auf das eingehen, da machen die Medien dann irgendeine Geschichte aus deiner wahren Geschichte, die interessiert auch keinen. Also das musst du eigentlich lernen, dass du sagst, da ist nur was zum Draufhauen und da bist du jetzt ein Teil davon und es bringt auch gar nichts zu argumentieren, weil jede Argumentation würde aus dem Kontext gerissen werden und dann suchst du nach Ausreden und so. Also objektiv interessiert die Wahrheit dann keinen. Mit dem musst du eigentlich lernen, umzugehen. Und ja, da wächst du rein, aber zum Beispiel schwieriger war es für meine Eltern. Die können mit Social Media noch nicht so gut umgehen und wenn die Mama dann liest die ganzen Kommentare, wo irgendwer einfach irgendwas Bösartiges schreibt oder so, dann tut der Mama das mehr weh wie mir. Ja. Und das ist eigentlich schade. Und das ist ja dann immer irgendwie blöd. Und das führt aber schon dazu, ich habe das jetzt vor kurzem gehabt mit einem Thema, wo ich 10 Medienanfragen gehabt habe und ich habe gesagt, ich beantworte den Medien keine Frage mehr. Weil negative Headline zu einem Thema, das durchaus auch positive Statements gehabt hat. Und wenn ich jetzt ein 5-Minuten-Interview dir gebe, dann nimmt das Medienhaus 2 Zeilen und baut die im Kontext irgendwo ein, wo sie nicht dazu passen. Und es lässt dann irgendwer und denkt sich, Gschwantner, wie kann er nur das dazu sagen? Und das ist irgendwo schon ein bisschen ein Problem, weil das geht für mich natürlich weiter. Wer geht noch in die Öffentlichkeit? Wer macht im Public Room noch was? Wer geht in die Politik? Auch an guten Leute, die aus der Wirtschaft kommen, die sagen alle, ich tue mir das nicht an, weil ich kann nur einen Fehler machen. Und das ist eigentlich nicht, wo wir hin sollen. Ich finde, wir brauchen guten Journalismus. Wir brauchen aber auch die Chance, dass die Menschen, die was erreichen wollen, was tun. Fehler macht jeder. Man kann auch über die Fehler reden. Aber dann soll es zumindest halbwegs objektiv bleiben und nicht immer so in das negative Clickbaiting abdriften.
Ich möchte mit dir jetzt über deine Runtastic-Geschichte sprechen. Eine natürlich sehr positive Geschichte, die dich auch ins Rampenlicht dann gerückt hat. Was war denn so einzigartig an dem Unternehmen, an der Gründung, weil auch dieses Wachstum, das ja so rasant gegangen ist?
Naja, es waren wahrscheinlich wirklich viele Dinge einzigartig. Also erst einmal waren wir eine sehr gute Konstellation im Founder-Team. Wir waren 4 Gründer. Ich habe mit 2, mit René und Christian, 5 Jahre in Hagenberg studiert und die waren da ferner liefen, ganz oben jetzt auch, was Technik betroffen hat. Wirklich gute Leute. Dann im 2. Studium habe ich einen Alfred kennengelernt, kannte ich vorher schon ein bisschen. Der war enorm gut mit Zahlen und Anträge schreiben, Businesspläne und so. Und ich war wahrscheinlich ein bisschen so auf der einen Seite die gute Schnittstelle und das Mastermind, was Produkt betrifft. Und wir waren einfach auch sehr resilient im Sinne von, wir haben am Anfang Geld gesucht, ein typischer Businessplan, haben irgendwie 150.000 Euro gebraucht und haben dann einmal, damals hat es noch keine große Business Angel Szene gegeben, 2009, aber mit Menschen gesprochen und eigentlich wusste es jeder, warum das ein Blödsinn ist, was wir machen. Nein, 4 Gründer, macht's was Gescheites, wer soll jemals mit einem Handy laufen gehen, das ist der größte Blödsinn ever. Und mich hat irgendwie jedes Nein motiviert und es musste einen anderen Weg geben. Und wir haben dann am Wochenende angefangen zu arbeiten und haben das Geld genommen. Ich habe mit 26 Jahren an der Fachhochschule die berufsbegleitenden 35-Jährigen über Unternehmertum unterrichtet. Ich war selber 3 Monate selbstständig, aber man sieht, was alles möglich ist, ja. Und habe 85 Euro für 50 Minuten Einheit bekommen, habe nahezu die besten Bewertungen als Lehrer bekommen von den Studierenden, also total interessant. Wir haben Apps gebaut, Christian und René, für Telekommunikationsunternehmen, wir haben das Geld genommen und haben unsere ersten Mitarbeiter bezahlt. 18 Monate lang haben wir uns selber 0 Euro ausbezahlt, dann haben wir uns 900 Euro ausbezahlt, dann haben wir nach 18 Monaten waren wir schon Cashflow positiv, wir haben nach 3 Jahren über 3 Millionen Euro Gewinn gemacht, EBIT. Wir waren halt so total auf dem Modus, there is no option B. Success, da gibt es so dieses Eminem-Quote, Success is the only motherfucking option, Entschuldigung für das Wort, das ist nur quotiert sozusagen. Und das habe ich im Pitch-Deck irgendwo drinnen gehabt und ich habe gesagt, wir müssen so viel arbeiten wie möglich und wir müssen alles probieren. Und wenn es dann nicht funktioniert, okay, dann können wir uns selber nicht anlassen. Aber alles andere ist menschlich und das haben wir in der Hand. Und da waren wir dann schon enorm gut in den ganzen Dinge zu verstehen, wie sie wachsen können. So 1, 2 Beispiele, die, glaube ich, wirklich auch für Zuhörer, Zuhörerinnen spannend sind. Wir haben Mitbewerber in den USA, die haben sehr viele Millionen Euro Funding bekommen oder Dollar und wir nicht. Und wir haben uns dann überlegt, wo können wir stärker sein? Und wir haben gesehen, Europa, wir haben viele Kulturen, viele Sprachen. Wir haben aber 0 Euro Marketingbudget die ersten 3 Jahre gehabt. Wir haben gesagt, wir würden die App aber in Italienisch, Französisch und Spanisch brauchen. Wir haben es selber so auf Deutsch, Englisch übersetzt, das geht sich noch aus. Ne? aber dann wurde es dünn. Haben wir gesagt, was können wir machen? Ja, schauen wir in die Datenbank rein. Wer läuft viel in Italien, hat wirklich eine Person kennen, den kennen wir jetzt noch. Den haben wir angeschrieben, magst du uns helfen, die App auf Italienisch zu übersetzen? Wir schicken da Englisch, Excel-File mit alle Wörter und du schreibst nebenbei das italienische Wort hin. Und gesagt, getan, und in 3 Wochen hatten wir die App in 3 neue Sprachen in perfekter Qualität, weil das waren Läufer, Läuferinnen, die haben das Jargon gewusst, was eine Pace ist und. Und das war so ein Growth-Hack und wir haben enormes Wachstum dann in den Ländern gehabt, weil die Amis haben die App natürlich nur auf Englisch gehabt und wir haben dann Spanisch, Französisch, Italienisch, Deutsch natürlich gehabt, hat uns in Europa enorm viel gebracht. Und ein zweites Beispiel war noch, Apple hat damals immer so die Apps gefeatured. Und wenn du da einen Featureplatz gehabt hast, hast du enormes Wachstum bekommen. Und wir haben eigentlich nur gute Bewertungen gehabt und ich habe gesagt, wir brauchen irgendwo einen Kontakt zu Apple. Und das klingt jetzt alles 15 Jahre später natürlich so banal. Aber wir haben gesagt, wo ist Apple? Ne? So haben wir eingegeben, Apple, naja, San Francisco, Cupertino, okay, das ist da drüben. Und ich habe gesagt, ja, ich muss da rüberfliegen. Wir brauchen eine Apple-Visitenkarte. Dann haben wir nachgeschaut, Flug ist teuer, wir haben wirklich überall Low-Level gelebt. Dann hat es damals von der WKO eine Förderung, die Gazellenförderung gegeben. Pardon, die geholfen hat, wenn du irgendwo im Ausland Business machen wolltest, haben die einen Teil von deinen Reisekosten übernommen. Die haben dann, glaube ich, einen Flug San Francisco und zurück für $600 gefunden. Geschlafen haben wir in einem Motel für, glaube ich, $22 die Nacht mit 3 Leuten im Zimmer. Es war fast ein bisschen wild. Aber ja, du weißt, Startup-Modus pur. Rübergeflogen und ich habe gesagt, ich komme dann zurück, wenn ich eine Apple-Business-Karte in der Hand habe. Und tatsächlich, da hat es meetup.com gegeben, da hast du dich eintragen können, dass du am Abend Leute triffst und da waren wir auf ein Event und dann habe ich irgendwie einen Typen getroffen, der hat bei Apple gearbeitet, der hat mir den Kontakt zum App-Store-Manager US hergestellt, dann bin ich nach Cupertino runtergefahren, habe den kennengelernt und für den waren wir dann fast schon eine amerikanische Firma. Er hat gesagt, ihr habt ein Problem, ihr habt kein Büro in Amerika. Und dann haben wir relativ schnell einen ersten Board-Meeting gehabt und einer unserer Board-Member, der Stefan Kaltes, hat gerade in Spanien seinen MBA gemacht. Der hat gesagt, da war ein Typ mit mir, der heißt Josh, der wohnt in San Francisco, der läuft sehr viel. Den haben wir im Meeting, im Board-Meeting angerufen, mit dem BlackBerry noch, weiß ich immer noch. Er hat gesagt, George, wir brauchen dich, du musst dafür Österreich arbeiten. Der hat null Ahnung gehabt. Die Woche drauf haben wir telefoniert, eine Woche drauf ist er rübergeflogen und einen Monat später hat er für uns gearbeitet. Und 6 Wochen später hatten wir ein WeWork, ein Coworking Space in San Francisco in der Second Street und Rantastic Inc. mit Managing Director Josh Schiffer. Und für Apple waren wir dann eine US-Company. Und der große Hack war eigentlich, später dann gab es das Europabüro in Irland. Und alle europäischen Firmen wurden von Europa ausgesteuert. Das hat aber nie die Wirkung gehabt wie in den USA, weil das war Headquarter. Und wir waren total Headquarter. Und ich bin dann jedes Jahr minimum 2-3 Mal rübergeflogen und habe gesagt, Stephen hat mein Ansprechpartner geheißen, ich bin zufällig in San Francisco, hast Zeit für ein Meeting. Ich war natürlich nicht zufällig dort, ich habe vorgeschrieben, du, ich bin die nächsten Tage da dort. Und nur wegen dem einen Meeting bin ich immer einmal über den Kontinent. Ich habe da mehr Meetings logischerweise gemacht, mit Josh gearbeitet und. Aber das war enorm wertvoll. Das waren nicht so Growth Hacks, die uns bei Rantastic damals gelungen sind, die dafür gesorgt haben, dass wir durchschnittlich 140.000 App-Downloads jeden Tag hatten. Das muss man sich einmal vorstellen. Okay. Wir waren da wirklich unter den größten der Welt. Wir haben aber auch neben der Lauf-App ganz viele andere neue Apps gebaut. So, ich habe jetzt selber wieder neue Apps gebaut mit Liegestützen und so. Kann man vielleicht später noch ganz kurz drüber reden. Aber wir sind einfach enorm gewachsen. Also wir haben echt super Timing gehabt und ein Weltklasse-Team, eine total einzigartige Kultur bei Rantastic, die uns geformt hat und sehr leistungsorientiert gewesen.
Und auch sehr umsetzungsstark, weil das hat man auch rausgehört. Wir haben das gemacht, im Meeting schon geschrieben.
Genau. Wir waren extrem schnell, extrem gut. Ich glaube, ich war ein Produkt einfach enorm stark. Auch mit Feedback geben und so. In der Früh immer laufen gegangen, mit 4 Handys oben ausgeschaut wie so ein Roboter. Aber tatsächlich um 5 Uhr, um 6 Uhr im Büro. Und wir waren schon fleißig, ja. Also wir haben wirklich viel gemacht. Und darum war es auch nicht tragisch. Da hat nicht alles funktioniert. Wir haben jetzt nicht nur die richtigen Dinge gemacht. Wir haben auch Fehler. Aber die Fehler bei uns waren halt so, okay, ist passiert, hat nicht funktioniert, weiter. Und ich glaube, wir haben halt 3 Projekte parallel gemacht, wo viele andere halt eines gemacht haben. Und das war damals schon irrsinnig wertvoll. Einfach dieser Zug zum Tor, diese Geschwindigkeit, dieses Execution. Und ich habe so meine Gründerkollegen in René so gut challengen können. Ich habe gesagt, René, ich habe es also technisch für mich aufgezeichnet, so ungefähr muss das funktionieren. Der hat gesagt, das geht nicht. Und dann um 3 in der Früh schon die erste E-Mail kommen, er hat schon 60% fertig.
Wahnsinn.
Das war auch so cool, die Leute so challengen. Da waren wir, glaube ich, schon ein starkes Tech-Team auch, was auch zeigt, und das, glaube ich, auch wieder enorm wichtig für den Standort Österreich, wir haben einfach echt verdammt gute Leute. Wir haben eine geile Kultur im Sinne von, die Österreicher sind pünktlich, die sind fleißig, die sind, mit die kann man wirklich was schaffen. Und ich glaube auch, wenn man jetzt auf die Uni schaut, TU, FH Hagenberg, FH Steyr, die ganzen Fachhochschulen, die bringen auch enorm gute Qualität an Menschen daraus. Und da brauchen wir uns gegenüber an Silicon Valley und Amerika und so absolut nicht verstecken. Und das war schon immer cool zu sehen, auch diese Power, die wir hier in dem Land auch haben.
Das glaube ich dir. Was für dich aber auch immer klar, man muss auch aus Österreich raus mit dem Produkt, vor allem mit einer Applikation. Ist da, würdest du sagen, in Österreich einfach der Markt zu klein?
Das geht gar nicht, ja. Das war für uns von Anfang an klar. Wir haben schon einmal so ein bisschen Europa, wo so in der... Noch einmal, wie wir begonnen haben, hat es das Wort Startup fast nicht gegeben. Es hat Apps nicht gegeben. Das ist jetzt alles 15 Jahre später, sagt, logisch. Aber damals, und haben wir gesagt, zu unserer Vision, wir wollen die Nummer 1 in Europa werden und so. Das haben wir dann gleich einmal gestrichen und irgendwie gegen die Welt ausgetauscht, ein paar Jahre später. Weil wir sind da reingewachsen natürlich auch. Alle miteinander, weil irgendwo zu viert begonnen. Und am Anfang, meine Schwester irgendwie immer Sommer mitgearbeitet, Praktikum und Freunde und. Der erste Mitarbeiter, zweiter, 10 Leute, dann haben wir angefangen. Und haben wir gesehen, wir können die Leute gar nicht so schnell aufnehmen, wie wir brauchen in unsere Bereiche. Dann haben wir den ersten aus dem Ausland geheiert und dann waren wir total schnell internationales Team. Am Schluss waren wir 41 Nationen, ich glaube 275 Menschen da im Büro, total global. Und da wächst du eigentlich rein, aber du musst es zulassen. Du musst halt die offene Kultur haben dafür. Und das haben wir immer gehabt. Also mein Zugang ist auch, man kann von jedem Menschen was lernen und von Kulturen was lernen. Das war im Büro super, da hat es gegeben. Weiß ich nicht, jetzt türkische Wochen und da ist das gekocht worden und da, also die Leute, die haben sich auch geformt und man muss sich immer überlegen, du musst schon wen starke Argumente bieten, dass du sagst, komm nach Linz, ist die geilste Stadt der Welt, versus die Person ist gerade echt gut und kann auch nach Barcelona gehen und irgendwas. Und da haben wir uns schon bemüht und dann haben wir aber auch gesehen, wenn jetzt wer nach Linz kommt, der geht auf die Bank und redet Englisch und da sagt jeder, bei uns gibt es keinen, der Englisch reden kann damals noch. Jetzt wird alles ein bisschen besser. Jetzt haben wir da irrsinnige Welcome-Mappe gemacht. Was sind die Places to be? In welche Restaurants kannst du gut Englisch bestellen? Wir haben die Versicherung, den Arzt, alles zur Verfügung gestellt und gewusst, wo was, du musst auch das Setup bauen, dass du als Company, als Unternehmen attraktiv bist. Und irrsinnig, die Leute, die dann reinkommen sind, die haben keine Familie da und keine Freunde da. Dann auch diese Connection schaffen, dass du auch wirklich, und das war schon diese einzigartige Rantastik-Kultur, dass die Leute auch echt Freunde geworden sind. Und das prägt halt Scott Galloway, der ja auch sehr bekannt ist, hat einmal gesagt, es gibt nichts, das Leute mehr loyal einem Unternehmen gegenüber macht, wie wenn die Leute Freunde im Unternehmen haben. Und das würde ich total unterschreiben, weil dann gute Leute kriegen immer Angebote von draußen. Und Headhunting war echt stark. Also Spotify hat uns mal wen geheadhuntet. Da kann man eigene Podcast-Episode machen, wie gut die waren im Headhunting. Aber was will ich sagen, ist so, wenn du eine Kultur schaffst, wo Leute gerne reingehen und sagen, das ist nicht nur Arbeit, das klingt ein bisschen cheesy und kitschig immer, aber das ist auch wirklich Freundschaften und ein bisschen Familie und so. Und das haben wir über viele Jahre hinweg geschafft. Und das war sicherlich auch ein ganz wichtiger Schlüssel zum Erfolg am Ende des Tages.
Auf was hast du bei einer Bewerberin, beim Bewerber am meisten geschaut?
Ja, es war ein Mix wahrscheinlich aus allem. Also erstens einmal, bei vielen Stellen konnte ich ja gar nicht mitreden, weil wenn das jetzt Hardcore-Technologie war, hat das Christian und René gemacht. Aber am Anfang wollte ich schon alle Leute ein bisschen kennenlernen. Es ist tatsächlich immer noch ein gutes Stück Bauchgefühl gewesen. Und auch würde ich mit der Person am Abend einmal ein Bier trinken gehen und so. Auch fühle ich mich wohl damit. Und ich tue dann gerne schon ein paar so schnelle Fragen einmal stellen und sagen, du, wie sind denn, weiß ich nicht, 40% von 110%? Einfach mal nur ein paar so Basics oder wenn denn die Tastatur mal geben und sagen, du mach einmal kurz Word auf und schreib einmal kurz ein paar Zeilen, weil ich wollte schon sehen. Ich bin relativ schnell in diese Dinge und ich mag das, wenn jemand, ich habe es nicht rein auf das runter beurteilt, aber es war immer so ein bisschen ein atypisch, waren ein paar atypische Fragen bei mir immer so dabei. Aber ich habe auch so, was sind deine Hobbys? Ich mag es total, wenn jemand im Verein ist, ist total stark oder irgendwie so ein bisschen freiwillige Sachen gemacht hat. Hat jemand schon mal unternehmerisch gedacht oder so, welches Praktikum? Hast Freifächer gemacht und so Sachen. Ich habe viel auf das geschaut. Ich habe außer bei Technik wenig auf Noten auch geschaut. Das haben auch immer andere besser beurteilen. Im Coding-Bereich haben wir so einen Coding-Contest, einen eigenen internen gebaut. Aber für mich war immer so auch ein bisschen das Menschliche hat auch passen müssen. Und ich wollte schon ein bisschen so die Leistungsbereitschaft auch sehen. Weil ich habe gesagt, schau, wir sind ein cooles Unternehmen. Wir bieten, glaube ich, viel für dich. Wir verlangen da und dort auch viel. Aber dafür kann ich da, ich meine, garantieren nicht, aber zumindest im besten Wissen und Gewissen sagen, du wirst darin eine gute Karriere machen und ich wollte immer, wenn du von Runtastic rausgehst, dass andere Firmen sagen, den kann ich nur gut finden, der kommt von Runtastic. Und das haben wir über ganz viele Jahre sehr, sehr viel geschafft. Wenn ich heute schaue, wo unsere Mitarbeiter, Mitarbeiterinnen heute arbeiten, da in vielen guten Führungspositionen. Also ja. Und auch im Nachhinein, wie ich schon weg war, das war überhaupt das schönste Feedback, sind schon viele Leute gekommen und gesagt, es war nicht immer einfach mit dir, Flo. Und gerade so, ja, schon, da muss man schon, das war schon hart auch. Aber 5 Jahre später oder wo man jetzt dann einfach das ein bisschen aus der Perspektive sehen kann und sagen, es war eine unglaubliche Lernreise auch mit mir, mit dieser Härte und mit diesen Get Things Done. Aber ja, weißt du, ein paar Jahre später haben wir immer einen besseren Blick auf damals drauf. Ja.
Und 44 ist übrigens die Antwort, 110, 40%.
Ja, gut, ja, perfekt.
Ich habe die ganze Zeit nur nachgedacht. Ja, ja, ja. Aber wenn es jetzt falsch ist, müssen wir das rausschneiden.
Nein, nein, das
aber
ist ich alles hoffe, es stimmt. Richtig, genau.
Ja. Genau. Ja, sehr spannend. Du, bei deiner Gründung, wenn ich dich da auch so direkt fragen darf, wie hat es eigentlich auch mit der Kohle ausgeschaut? Hast du da einiges auch mitgenommen? Also, oder würdest du sagen, man braucht schon ein bisschen Kohle, wenn man gründet? Wie siehst du das Ganze?
Naja, Kohle und Geld schadet nie im Leben. Aber bei mir war es tatsächlich so, ich habe relativ fleißig gespart im Studium. Das ist immer. Aber ich wusste schon immer, ich will irgendwann selbstständig werden. Und ich habe die größten, brutalsten Jobs gemacht, einfach um Geld zu verdienen. Ich habe jeden Ferialjob je nach Geld ausgewählt, wie nach wie weit bringt mir das im Leben. Also ich war in der Ukraine am Stahlwerk 2 Monate. Brutal hart. War wirklich weit weg von lustig. Aber es waren damals irgendwie, keine Ahnung, 2 Monate, 8.500 Euro netto. Und die sind auch geblieben, weil in der Zeit konnte ich nicht weggehen und dort konnte ich kein Geld ausgeben. Also ich habe dann schon während dem Studium tatsächlich am Ende, glaube ich, irgendwie so 25.000, 30.000 Euro gespart gehabt. Und die haben aber auch tatsächlich wirklich gebraucht und meine Gründerkollegen waren da auch alle sehr brav, weil es ist keiner von uns von einem Haushalt oder Haus gekommen, wo da jetzt viel Geld da gewesen wäre, wo der Papa gesagt hat, da habt ihr mal geschwind 20.000 Euro, Buben, dass ihr ein bisschen was probiert. Und Das war enorm wichtig, weil wir, wie vorher schon gesagt, wir haben kein Geld bekommen von anderen Risikokapitalgebern. Und jetzt haben wir halt sicher auf Sparflamme leben müssen, aber das war kein Problem. Also meine erste Wohnung oder Wohnung während der Firmengründung hat, glaube ich, 280 Euro gekostet. Also es war wirklich alles sehr low level. Und das Mittagessen war meistens beim Hofer nebenan ein bisschen ein Kornspitz und viel Schinken, eiweißreich, Training, aber es war alles echt überschaubar bei uns. Aber es war nicht tragisch, es war nie ein Jammern, ja, weil der Fokus war Arbeit und ja, wir haben uns dann ja mal 900 Euro ausbezahlt, dann 2200, dann ist es mal einen Monat nicht so gelaufen, dann haben wir die 2200 brutto sofort wieder auf 1000 Euro brutto geändert, bei uns vier Gründer. Ja. Die Mitarbeiter haben immer verdient, aber bei uns haben wir echt lange. Wir wollten uns es nie irgendwie selber dann sagen, wir waren da zu großlebig. Das würde ich heute auch alles ein bisschen anders sehen und sollen Leute auch. Aber was mir nicht gefallen hat, war irgendwann ein Startup Geld kriegt und dann muss man da Business fahren im Zug oder Business fliegen. Mhm. Ich bin in der ganzen Rantastikzeit, in 10 Jahren habe ich keinen einzigen Businessflug gehabt. Und da waren wir schon sehr erfolgreich am Schluss. Mhm. Aber das war halt unsere Einstellung. Ja. Und du musst halt als CEO auch irgendwas vorleben. Ich kann nicht sagen, also ich glaube, jetzt sage ich in meinem Alter jetzt und mit Familie und mag alles anders sein, aber damals mit irgendwie 27 Jahren, aber auch wie wir in Hongkong geflogen sind, das war schon brutal, weil wir sind um 6 angekommen, waren am Flughafen duschen und dann 14 Stunden Meetings. Und jetzt so Economy, 12 Stunden Flug, da bist du schon auch wirklich kaputt. Mhm. Aber irgendwie geht das alles. Und ja, aber Geld ist zur Gründung, um auf jetzt, sorry, das war ein bisschen weit ausgeholt, ich glaube, ein bisschen einen Polster haben schadet nicht, aber heutzutage ist der Weg typischerweise ein anderer. Aber ich glaube immer, es hilft dir halt einfach selber, wenn du mehr schon bauen und leisten kannst, tust du das später leichter mit Geld raisen. Weil wenn du zu einem Business Angel, einem Investor gehst und sagst, da ist meine Präsentation, tu immer mit Geld geben immer schwer, wenn jetzt jemand kommt, das ist meine Präsentation, ein Jahr haben wir am Produktcheck gearbeitet, wir haben selber schon 5.000, 10.000, 20.000 Euro investiert, dann sehe ich den Willen noch einmal viel mehr, dass die das wirklich wollen, dann ist, glaube ich, auch einfacher Geld zu raisen. Also, oder dann einen Notgroschen zu haben, schadet natürlich auch nie, wenn irgendwas kaputt geht und. Und bin generell ein Freund davon, dass man sich ein bisschen am Polster zur Seite legt und ein bisschen Geld spart, also so. Financial Literacies würde man das ja nennen, wäre überhaupt gut in Österreich, ab der Volksschule zu haben, die finanzielle Grundausbildung ein bisschen zu verstehen.
Absolut. Ja. Gibt es für dich so Meilensteine, die man sich aber so setzen kann? Man muss rechnen, bis der erste Umsatz da ist, so und so viele Jahre, bis überhaupt das Unternehmen was wert ist. Gibt es da für dich so eine
Formel,
wie du rechnest?
Each overnight success took at least 8 to 10 years. Na? Das ist ja so ein Rantastik. Im Nachhinein war es eh klar für alle und so. Bei uns ist es atypisch schnell gewesen, nach knapp 6 Jahren schon so einen großen Exit zu haben. Aber ich würde immer meinen, wenn du ein wertvolles Unternehmen aufbauen willst, brauchst du typischerweise so 10 Jahre. Ja. Und ob das Unternehmen jetzt, es kommt auf ein Businessmodell drauf an. Manche Unternehmen, da geht es eher um Wachstum, bei anderen geht es schneller wieder profitabel werden. Es kommt aber ganz viel auch auf Timing und Markt an. Bis September 2021 ist alles nur Wachstum gewesen. Du bist rausgegangen, hast Geld eingesammelt und möglichst viel ausgegeben, um schneller zu wachsen. Jetzt hat sich das Ganze gedreht, jetzt geht es wieder eher profitabler zu werden und zeigen können, ich bin irgendwo, man kann den Schalter umlegen und ich kann ein profitables Unternehmen werden, was Geld verdient. Das hat ja verschiedene Marktphasen, aber die ersten paar Jahre geht es halt sehr viel um Wachstum und zu zeigen, dass dein Businessmodell, dein Product-Market-Fit sozusagen funktioniert. Und ja, da kommt es dann darauf an, bist du B2C, bist du B2B, bist du B2B SaaS, und da gibt es halt dann überall die eigenen Metriken und KPIs, aber das kann man relativ schnell lernen. Da gibt es überall ein bisschen diese Blueprints, wo musst du hinkommen, dass du in den besten 10% Perzentile bist oder so. Das ist draußen am Markt alles da, das findet man.
Ja. Ihr wart damals zu viert, hast du gesagt, bei der Gründung. Ist das eine Anzahl, wo du sagen würdest, das ist eine gute?
Ja, das ist schon viel fast, würde ich meinen. Also, aber ich investiere zum Beispiel auch nur in mehrere Gründer, Gründerinnen. Also alleine zu sein, glaube ich, ist jetzt als Einzelunternehmen total okay, wenn du jetzt da Fitnesstrainer bist oder irgendwie so irgendwas, dann macht es total Sinn. Aber wenn du jetzt irgendein digitales Startup und so machen willst, dann ist ein Gründerteam schon enorm wichtig, weil auf der einen Seite werden viele Aufgaben auf dich zukommen, überall wo ich dabei bin, da geht es viel um Technologie, da braucht es auch den Tech-Founder meistens irgendwo dabei. Dann ist oft ganz gut, wenn du irgendjemand hast, der Produkt kann, der reden kann, der vorne steht, den CEO, oftmals hast du noch den Finanzler, CEO. Also ich mag so ein Gründerteam, 2, 3, 4 Leute einfach am besten, ja, finde ich ganz gut. Idealerweise vielleicht auch noch gemischt, Männer, Frauen und so, ist im Tech-Bereich immer ein bisschen schwierig, ehrlicherweise, aber Diversification ist prinzipiell gut.
Ja. bevor wir jetzt die Perspektive noch mehr wechseln, eine Frage auch noch zu Runtastic, zu deinen Anfangszeiten. Gibt es etwas, was du hundertprozentig anders machen würdest, wenn du jetzt zurückdenkst, jetzt mit dem Wissen, was du jetzt hast?
Nein, ich bin relativ schnell in der Antwort, weil ich die Frage schon einmal bekommen habe. Die ganze Reise war wirklich gut oder die war sehr gut so und ich würde es wieder genauso machen. Sind da Fehler zwischendrin passiert? 100%. Aber noch einmal, das hat die Geschwindigkeit und die Motivation und die Art und Weise alles kompensiert und ich würde da wirklich nicht viel anders machen.
Du hast den Quantspitz schon angesprochen, den du da gekauft hast. Wenn man natürlich so die Medien liest, Runtastic wurde für 220 Millionen, glaube ich, was, genau, dann an Adidas verkauft. Da gehen sich sehr viele Quantspitze aus um das Geld. Erzähl mal, wie war das eigentlich für dich? Also ich stelle mir das schon sehr mächtig vor, muss ich sagen. Einerseits Adidas, das ist ja eine Marke mit einem extremen Markenwert. Also wenn die bei dir anklopfen, gib uns mal ein bisschen Einblicke. War dieser Gedanke eigentlich schon mal da auch, ich kann das mal verkaufen oder ich möchte es auch mal verkaufen? Entwickelt sich so etwas?
Ja, auch da müssen wir vielleicht ein bisschen weiter vorne anfangen. Wir hatten ja dann irgendwie 3, 4, 5 Business Angels auch mit an Bord. Also Hansi Hansmann, Gabriel Grabner, Stefan Kaltes, Bernhard Lehner, Alexander Igelsböck. Ein paar sozusagen, die haben ein paar Anteile bekommen, also pro bono. Nur fürs Mitarbeiten sozusagen gibt's ja heute fast gar nicht mehr. Und der Hansi wollte immer bei uns rein, aber wir waren schon zu gut unterwegs. Wir haben ihn in Wahrheit nicht gebraucht. Ne? Und dann wollte der deutsche Investor damals kommen und hat uns gezeigt, so viel Geld zahlt er uns. Und irgendwie, und ich war dann mit Hansi essen, wollte ein bisschen seinen Ratschlag, wie so ein Termsheet und er hat gesagt, das kann er besser, lassen wir auch ihn rein. Und dann haben wir einen Handschlagdeal gemacht hier in Wien. Da waren wir essen, zum Mittag war sehr, sehr spannend. Und das war unser erster kleiner Mini-Exit, weil wir haben nie Geld in unser Unternehmen reingeben müssen. Da haben wir damals jeder von uns irgendwie, glaube ich, 125.000 Euro verdient nach 2, 3 Jahren. Das war schon mal ein super grünes Häkchen, weil wir haben ja sonst nie Geld verdient. Muss man dann natürlich versteuern und. Und dann war es so, 2013 ist Axel Springer bei uns eingestiegen. Und generell haben wir gesehen, wie wir so gewachsen sind und die Zahlen so gut waren, es klopfen Firmen an. Das lernst du dann auch, du wächst auch hier rein, du hast ja null Ahnung, was ist so Unternehmensbewertung, was keine Ahnung. Aber dann klopft natürlich der eine Konzern an der andere und ich habe immer gesagt, wenn gute Leute anklopfen, dann reden wir mit denen, weil die wissen was über uns. Die haben eine Studie über Runtastic gemacht, die hat gesagt, wir glauben, dass ihr x Millionen wert seid. Wir hatten damals ein Angebot, da wollten uns, wir haben 10 Millionen kaufen. Das war schon irrsinnig brutal, 10 Millionen Euro, das darf man gar keinen erzählen. Haben aber dann trotzdem nicht gemacht, weil wir gesagt haben, das fühlt sich nicht richtig an. Aber Axel Springer ist dann damals...
Entschuldigung, dass ich unterbreche, das muss man auch mal können. Als junger Mensch, da bietet dir jemand so viel Geld an und du denkst dir, wow, stell dir vor, aber das geht jetzt in die Binsen, das Ganze. Und da hat mir schon einmal mit 10 Millionen jemand angeboten, oder?
Total richtig. Aber da waren wir schon in einem, wie gesagt, da waren gute Business Angels, die haben schon ein bisschen Erfahrung gehabt, da haben mit Hansi viel diskutiert und wir waren schon in einem Drive drinnen, dass wir gesehen haben, wir sind da gut unterwegs, wir verdienen auch Geld, da bleibt richtig viel Geld über auch und so. Dann haben wir gesagt, wenn wir jetzt verkaufen, brauche ich ja nur 3 Jahre warten, bei 3 Millionen Euro Gewinn haben wir die 10 Millionen, das muss mehr gehen. Und dann war es aber so, Axel Springer, da haben viele andere angeklopft und der deutsche Medienkonzern auch, die haben uns damals schon für einen Teil der Anteile eine 54 Millionen Euro Bewertung, in den Medien steht überall 22, das haben sie medial sehr gut gemacht, aber es hat nachher eine Kaufpreisanpassung gegeben, je nachdem wie wir performen und wir haben alles outperformed und war da irgendwie so bei 54. Da hat man natürlich das erste Mal auch jeder von uns schon, ich weiß gar nicht mehr, 2, 3 Millionen Euro verdient, also richtig viel Geld. Mhm. Das war schon so das Lebenshäkchen eigentlich, weil was der als junger Mensch, keine Ahnung, wie alt war ich da, lass mich kurz überlegen, 2013, jetzt überlege ich es kaufen Springer, ich brauche ja nur überlegen, wann ich auf die Welt gekommen bin. Aber da war ich 30 Jahre, da 29, 30 Jahre, so irgendwie in der Gegend und du kriegst irgendwie ein paar Millionen Euro, ist ja noch verrückt. Und mit denen kann man am Anfang gar nicht umgehen, aber das Gute bei uns war immer, wir waren so busy, dass wir nie die Zeit hatten, über das nachzudenken. Das war sicher, hätte ich was anderes gemacht, wäre wahrscheinlich, dass wir hätten unsere Erfolge ein bisschen feiern sollen. Aber bei uns war so, wir haben irgendwie Milestone, 100 Millionen App-Downloads, ja geil, super, auf Nacht einmal geschwind fortgehen, dreimal angestoßen, morgen geht's weiter, Rambazamba. Und wie wir dann auch an Adidas, um auf das zu kommen, was ist passiert im Jänner 2015, ist so eine Kalorie-Tracking-App MyFitnessPal um 485 Millionen $1 verkauft worden an Under Armour. Der Mike Lee, den CEO, habe ich gut gekannt. Ich lese das 15. Jänner in der Früh und so. Der Josh hat mir WhatsApp geschrieben, weiß ich noch genau. Sagt, oh, das ist eine große Zahl. Und wie das passiert ist, ging es los, dass bei uns viele an die Tür geklopft haben. Weil wir waren irgendwie unter den Größten und unter den Besten, oder wenn nicht die Größten damals, im Fitness-Tracking-Bereich. Die waren Kalorien, wir waren so Sport-Tracking. Und ja, dann hat eine Handvoll große Unternehmen, darunter Adidas auch, angeklopft, und dann haben wir gesagt, ja, das müssen wir jetzt strukturiert angehen. Und ich habe immer gesagt, wir verkaufen die, jetzt hast du einfach gesagt, die Bude nicht, wir verkaufen das Unternehmen nicht, sondern wir werden gekauft. Das hat im Kopf immer ganz viel geändert, weil es ist, klopft wer an und sagt, ich mag dich, ich will dich kaufen, ist was anderes wie so, ich bin zum Verkauf. Ich muss mich jetzt aufputzen und schön anziehen und hey, wer will mich? Versus, hey, ich habe Interesse an dir. Und ja, da war dann wahrscheinlich, hat so eine Longlist, nennt man das dann im Verkaufsprozess, da haben wir uns einen guten M&E-Berater aus New York gesucht, mit dem bin ich zufällig nach Wien geflogen, denn seine Oma war Wienerin, weil dann habe ich einmal gefragt, ob er nicht den Verkaufsprozess begleiten will, hat er gesagt, ja, eigentlich unter einer Milliarde macht er nichts, das sind ihm zu klein. So, okay, sorry, wir sind da glaube ich viel zu klein, aber dann war es irgendwie so sympathisch, so österreichisch war das wieder, das glaube ich können wir Österreicher ja gut, dass man sich auch mag und so, naja, schauen wir mal, was so ein bisschen annähert, und dann haben wir uns im Flughafenhotel in Wien, im Manhattan Hotel wieder getroffen, und dann hat er gesagt, naja, schaut sich das einmal an, und dann habe ich mit Andreas damals zusammengearbeitet, habe ich in meinem Buch auch geschrieben, sehr legendär, wie der für uns verhandelt hat, vor allem die letzten 10 Millionen hat er in 10 Minuten verhandelt, das ist alles so surreal. Ja, ich sage mal, man wächst da rein, aber man muss auch in diese Beträge reinwachsen, und das ist auch, ja, wie wir dann verkauft haben, 5. August 2015. Wir hatten kurz Zeit, so am Abend davor, zum Anstoßen mit Hansi, gibt's hier ein Bild, und waren wir in Wien kurz in einem Lokal, haben irgendwie drei Getränke getrunken. Mehr ist nicht gegangen, weil ich bin nächsten Tag in der Früh nach San Francisco geflogen, arbeiten. Ich weiß nur, jedes Tür, da ist so, Herr Schwantner, ich bin, glaube ich, auf 32E gesessen, so irgendwo Economy, was da steht, so, verkauft für 220 Millionen und so. Sie hätten mich gerne auf Business abgegradet, aber es war nichts frei, sag ich, alles gut. Und dann ist relativ schnell weitergegangen, und das, glaube ich, war auch gut, gleich so im Rad drinnen zu bleiben und auch den Mitarbeitern und allen zu zeigen, du, es ändert sich jetzt nichts, es geht weiter, wir müssen delivern. Ja.
Wie hat sich das für dich dann auch entwickelt, wie du geschaut hast, was Adidas dann auch mit Runtastic gemacht hat? Verfolgt man das dann auch aus einem anderen Blickwinkel? Ja. Ist das so das Baby, das jetzt irgendwie umgeformt wird?
Genau, ich glaube, da muss man auch realistisch sein. Also jetzt noch einmal, es sind jetzt fast 10 Jahre her. Wie ich dabei war, ich war dann noch bis Ende 2018 dabei, und da war das auch immer noch Runtastic. Nach mir ist dann eines passiert, die Integration in Adidas. Das Ganze hat dann auch, die App wurde umbenannt von Runtastic auf Adidas Running. Das ist halt dann auch der Teil, den hast du dann halt nicht mehr selber in der Hand. Das ist natürlich auch den Preis, den du zahlst. Mir war ganz wichtig auch, dass denen Leuten gut geht, meinen Mitarbeitern, Mitarbeiterinnen, den Kollegen, Kolleginnen, und dass wir nicht gekauft werden und morgen werden dann irgendwie 50% sofort der Jobs weggecuttet und so. Und das habe ich schon vorab alles gut absichern können auch. Und über die Jahre ändern sich Dinge, ganz klar. Adidas hat dann auch entschlossen, wir haben ja im Sommer 15 plus Apps gehabt, so Trainings-App, Liegestütz-App, all diese Dinge, die hat Adidas alle abgedreht. Dann war es auch logisch, dass er mal eine erste Kündigungswelle gegeben hat. Aber noch einmal, in Großkonzernen, wenn die Weltwirtschaft geht auf, geht bergab, dann werden Dinge geschlossen, Büros geschlossen. Google hat 10.000 Mitarbeiter vor 2 Jahren entlassen. Ich glaube, das ist alles ein normaler Werdegang. Noch einmal, das Gute ist, die Leute haben da drin enorm viel gelernt. Und ich glaube, jeder, der irgendwie Runtastic in seinem CV, in seinem Lebenslauf drinnen steht hat, meistens auch viele junge Menschen, die haben jetzt heute auch kein großes Problem, morgen einen guten Job wieder zu finden. Oder nachher Herzogenaurach oder Amsterdam mitzugehen, tut's weh. Ich muss sagen, man verliert natürlich auch emotional eine Bindung, wenn man 5 Jahre raus ist. Ich nutze das Produkt aber immer noch 2-3 Mal in der Woche. Was mir eher weh tut, ist, wenn das Produkt an Qualität verliert. Und das hat es da und dort gemacht. Jetzt muss man aber auch sagen, da gibt's, Adidas hat andere Bedürfnisse, den Run Club zu bauen, in den E-Commerce da so einzubauen. Was ich auf alle Fälle sagen möchte, und davon bin ich 100% überzeugt, dass diese Akquisition für diese 220 Millionen Euro für Adidas eine sehr gute und richtige Entscheidung war. Es war auch für uns eine gute und richtige Entscheidung. Ich glaube, mit all den Daten und Usern, die wir hatten, konnten wir auch gut dazu beitragen, dass E-Commerce-Umsätze und bei Adidas überhaupt das Digitalisierungszeitalter 2015 eingeleitet und eingeläutet wurde. Und ich weiß, das schreiben auch auf LinkedIn Leute von Adidas dazu, dass es so war. Das sind nicht nur meine Worte. Adidas hat da, glaube ich, damals noch keine Milliarde digital umgesetzt. Und 2020, fünf Jahre später, waren es 4 Milliarden digital Umsatz. Und da, glaube ich, haben wir eine ganze Menge kulturell, technologisch und auch mit unseren Nutzern, Nutzerinnen dazu beigetragen. Also noch einmal, ich glaube, es war ein Blueprint an einer Acquisition. Es war sehr, sehr positiv. Geht es dann irgendwie so weiter, wie ich das alles gemacht hätte? Wahrscheinlich nicht, aber ich bin auch nicht mehr am Steuerrad. Das muss man auch lernen. Also wenn man sein Baby hat laufen gelernt, ne, und man hat es dann jemand anderen gegeben, dann entwickelt es sich auch anders weiter, wie wenn man jetzt noch selber der 100% Eigentümer wäre. Da, glaube ich, muss man genauso drauf schauen.
Wie mutig kann man als junger Gründerin, also junge Gründerin, junger Gründer auch sein, um wirklich auch Branchen zu verändern? Ich bin zwar noch ganz klein mal am Anfang, aber ich glaube, ich löse was aus.
Ich glaube, ich bin überzeugt davon, man muss sowieso an sich glauben. An seine Idee glauben, aber dann auch in die Execution gehen. Da sind wir wieder bei dem wichtigen Punkt. Und auch vielleicht gar nicht zu viel links und rechts schauen. Ich habe irgendwie gelernt, du brauchst am Anfang kein großes Netzwerk. Du brauchst jetzt nicht viermal am Abend irgendwo Spritzer trinken, hingehen und mit Leuten reden. Absolut nein. Wenn du da drinnen was hast und du bist davon überzeugt und du hast dann vielleicht ein Gründerteam, überzeugst andere Leute, lasst uns was probieren. Ich bin überzeugt, du kannst ganz viele Businesses nehmen, kopieren und besser machen und erfolgreich sein. Ist das jetzt immer revolutionär? Nein. Das ist die eine Sparte. Das hat auch der Rocket Internet damals sehr stark gemacht, die Summer-Brüder. Was hat in Amerika funktioniert? Genommen und in Europa gebaut, Copy-Paste, schnell und, haben viele Dinge funktioniert. Zalando ist da zum Beispiel raus entstanden, das ein bisschen ein Klon von Zappos von damals war. Und auf der anderen Seite würde ich meinen, wenn man in einen neuen Markt reingeht, so wie es wir waren, da hast du halt Risiken. Na, man nennt das ja oft aus der Marketing-Theorie oft den Blue Ocean. Red Ocean. Red Ocean ist halt rot, weil er blutig ist, weil er hart umkämpft ist. Da sind schon viele Haie drinnen versus einem Blue Ocean Markt, den du neu baust. Airbnb ist ein gutes Beispiel. Es hat damals niemand daran geglaubt, dass ich meine eigene Couch zu Hause vermieten kann und daraus ein Businessmodell entstehen kann. Und da muss man auch ein bisschen naiv und verrückt als Gründer, Gründerin gleichzeitig sein. Aber es ist der große Belief, den man in einem selber trägt. Und bei uns war es auch so. Uns hat de facto am Anfang keiner geglaubt. Ich habe es gesagt, die haben gesagt, bitte macht was Gescheites und nein ist ein Blödsinn. Das waren auch intelligente Menschen, aber diese Naivität kombiniert mit dieser Sturheit sind, glaube ich, irrsinnig wichtige Eigenschaften, die eine Gründerin, die ein Gründer braucht. Und ich sage immer, schau, ihr seid meistens jung, ihr seid 25, 27, 23, whatever, oder auch wenn ihr 40 seid. Aber meistens hat man natürlich mit 25 noch keine großen Verbindlichkeiten. Man hat jetzt irgendwie keinen Kredit laufen, man hat noch nicht 3 Kinder oder man hat diese Fixkosten auch nicht. Du kannst gar nicht viel verlieren. Ich glaube immer, du kannst enorm viel lernen beim Gründen. Nur, du musst halt, wenn du hinfallst, auch wieder aufstehen. Und alles wird nicht funktionieren, aber jeder, der das Handyspiel Angry Birds kennt, das war das 52. Spiel, das der Gründer gegründet hat. Das heißt, 51 Spiele haben nicht funktioniert. Und er hat 52 ist gebaut und ist dann Milliardär geworden. Ja, das zeigt auch wieder ganz gut, es wird nicht jedes Mal das erste Mal funktionieren. Vielleicht funktioniert es auch nie. Aber wenn ich 2 Bewerberinnen habe und einer hat gegründet und ist hingefallen und sonst sind die komplett ident gleich gut, würde ich immer den nehmen. Weil der denkt ein bisschen breiter, unternehmerischer. Genau die Leute möchte ich auch in meinem Unternehmen haben. Also ich finde, immer Gründen hat ganz viele Vorteile.
Guter Punkt. Wo investierst du jetzt eigentlich? Du hast ja schon über, glaube ich, 40 Startups oder so, wo du investiert hast. Nach was wählst du das aus? Was schaust du dir an?
Genau, ich muss gerade ein bisschen schmunzeln, weil jetzt investiere ich gerade hoffentlich nicht. Also ich sage immer gerade nein, nein, nein. Ich habe über 40 Startup-Investments, genau, gut recherchiert. Aber wie schaut das prinzipiell aus? Es ist sehr breit gefächert. Mir taugt es immer oder macht es immer Spaß, wenn etwas Technologisches dabei ist. Aber man kann auch, ich bin in ein Honig-Startup investiert, also in Bienen sozusagen. Das ist jetzt nicht Hochtechnologie, sondern die Imkerei ist, glaube ich, eines der ältesten Handwerke, die es gibt. Aber was haben wir gemacht? Wir haben einen coolen Webshop gebaut, haben uns angeschaut auch, kann man digital den Bienenstock digitalisieren mit Kameras, kann man Dinge besser machen und so. Also man kann viele Dinge digitalisieren. Aber ich schaue meistens auf das Gründerteam. Wir müssen irgendwie die Leute taugen, mir muss die Idee taugen, sie sollte skalierbar sein. Am besten ist es auch schon was da, wir sind nicht ganz am Anfang, am Reißbrett oder am Zettel, sondern schon in der Umsetzung. Es ist schon was passiert. Und ich versuche auch immer zu überlegen, kann ich einen Beitrag leisten? Kann ich denen auch helfen mit meinem Know-how, mit meinem Netzwerk, mit meinem Input? Und Noch einmal würde ich mit der gerne am Abend einmal auf ein Bierchen gehen und sagen, mit der unterhalte ich mich auch gerne in der freien Zeit. Das sind so meine Dinge, die ich mir anschaue. Weil dort, wo ich meistens investiere, ist eine sehr early stage. Also es ist eine sehr frühphasige Pre-Seed und Seed, würde man das im Fachjargon nennen. Und da sind die anderen Parameter noch so klein oder die KPIs noch so wenige, dass es irrsinnig schwer ist zu sagen, kommen wir von da nach da. Das heißt, man hat noch einen relativ großen Risikobereich. Darum musst du auch in möglichst viele investieren, weil nicht alle Pflänzchen zum Wachsen beginnen werden. Aber trotzdem fühle ich mich da sehr wohl, Menschen da schon zu unterstützen. Genau.
Hast du dich auch schon oft geirrt oder oft auch mal was falsch eingeschätzt?
100%, ja, definitiv. Vor allem auch Menschen. Ja. Genau, weil das ist oft eines der größten Probleme, ist der sogenannte Founder Clash, dass diejenigen da im Gründerteam zu streiten beginnen, weil das ist das blödeste Szenario, das du haben kannst. Weil das zu lösen ist ganz schwierig. Jeder hat Anteile und da passieren ganz tragische Dinge. Da passiert das, dass aus beste Freunde Feinde wird. Und das ist nie schön zu sehen. Erstens als Investor nicht, weil so die Company relativ schnell verloren ist. Menschlich auch nicht schön, weil das waren super Freunde und jetzt sind sie teilweise Todesfeinde, also ganz schlimm, was man da oft sieht. Da kann man aber oftmals als Mediator, als Mentor und so gut mithelfen, aber man glaubt es nicht. Oder was ich jetzt ein-, zweimal gehabt habe, was total tragisch ist, und das geht mir dann auch richtig am A, wenn dann die Leute so ein bisschen faul werden und sagen, es ist schon anstrengend nach 3-4 Jahren. Mhm. Und man sagt, hey, du willst Unternehmer werden. Ja, es ist fucking anstrengend. Es wird, und das sage ich auch jeden, bergauf gehen, bergab gehen, dieser Rollercoaster, der wird kommen und es wird schwierig sein. Darum ist es oft gut, wenn man ein Gründerteam ist, weil wenn der eine down ist, kann der andere mal einspringen und. Es ist einfach, wenn du erfolgreich sein wirst, es ist enorm schwierig und die Wahrscheinlichkeiten sind enorm klein. Aber trotzdem, dieser Glaube daran, es schaffen zu können, hat auch unglaubliche Kraft wieder. Und ja, darum haben wir auch Wahrscheinlichkeitsrechnung drin, es wird nicht alles funktionieren, egal ob ein Florian Schwantner oder jemand anderer investiert, aber so macht man auch die mathematische Rechnung, dass man einen Returner hat oder zwei, drei Dinge, die funktionieren, die Zahlen, die anderen Dinge, die nicht funktionieren. Und ja, ich kann es doch noch nicht ganz sagen, weil so lange investiere ich noch nicht, dass ich schon den Outcome von allen wissen würde, aber wir haben ja damals nicht nur Runtastic gegründet, ich habe ja Attractive mitgegründet, 2012, da sind wir jetzt schon über 300 Mitarbeiter innen, das wird einiges größer wie Runtastic, also so gesehen, haben bei mir schon einige Dinge funktioniert. Ich habe jetzt selber die Foxy Fitness Liegestütze-App gegründet. Also ich schaue mir eigentlich immer wieder selber an, wenn man selber gründet, wie schaut die Reise aus, um auch mitreden zu können, wie es funktionieren kann.
Genau. Die Liegestütze-App sieht man auch bei dir. Du hältst dich fit, man sieht es.
Ja, ich
probiere es. Ist das ein Herzensanliegen von dir gewesen? Das nutze ich selber, das mache ich, da bin ich selber mehr dahinter. Hast du dir das selber angeschaut, wie muss die App ganz genau funktionieren, damit ich sie nutzen würde?
Genau, aber gekommen ist sie aus einer anderen Perspektive, nämlich, dass ich mich selber in der Opferrolle gesehen habe. Kurz, und das passiert mir eher selten. Folgendes, wir hatten die Runtastic Liegestütze-App und ich mache seit, keine Ahnung, seitdem ich 15 bin, fast täglich Liegestütze. Jeden Tag mache ich es nicht. Aber jetzt habe ich schon wieder 340 Tage in Folge. Also wirklich sehr fleißig. Stark. Und sehr konsequent, muss man sagen. Und Persistence ist, glaube ich, eine ganz gute oder wichtige Eigenschaft im Unternehmertum. Aber zurück. Adidas hat die App abgedreht. Einfach weggeworfen, ist zu hoch zum Warten und. Ja, und dann irgendwie Leute kommen immer wieder zu mir und so, Ma, Flo, die Liegestütze-App gibt's nicht mehr. Und ich sage, ja, ich weiß, ich habe sie auch genutzt, sie war so toll und sie ist nicht mehr da und böses Adidas und bibabo. Bis dass ich irgendwann nach 2 Jahren oder 3 Jahren einmal gesagt habe, jetzt jammer ich selber schon 2-3 Jahre, die App gibt's nicht mehr und ich kann eigentlich App bauen. Also wir haben Runtastic gebaut, viele Apps, sehr gut gebaut. Und dann habe ich gesagt, passt, ich starte jetzt mit einem Side-Project, mein liebstes Side-Hustle habe ich genannt, so einen Tag in der Woche und baue die Liegestütze-App von Scratch neu. Die 100 Liegestütze-App, also jeder, der gerne in den App Store reinschaut, für Apple und Android, und baue die beste Liegestütze-App der Welt. Das war meine Vision. Und jetzt sind wir haben im März 2023 gelauncht. Ich habe es ganz pragmatisch gemacht. Ich habe im Urlaub, meine Freundin hat es nicht mögen, die Freunde auch nicht, die im Urlaub mit waren, wir waren auf Capri und ich habe gescribbelt und habe jeden Screen gebaut, habe alle Texte selber geschrieben, habe mir das alles überlegt, mache ich auch immer noch, beim Herfahren habe ich gerade schon fix gehabt, jetzt lege ich das schon fix, wie wir die nächsten Features bauen und habe mir eine App-Agentur, Ahoy Captain aus Linz gesucht, also tolle App-Jungs, bauen super Apps und mit der habe ich jede Woche schon fix, haben wir die Apps gebaut und jetzt haben wir 130.000 App-Downloads, ich habe 30.000 Active User, ich habe im Monat einen Monthly Recurring Revenue, mittlerweile von fast 10.000 Euro, die jedes Monat schon reinkommen. Und würde ich die App jetzt so laufen lassen, glaube ich, bin ich in 18 Monaten profitabel und verdiene dann wahrscheinlich 6.000, 7.000, 8.000 Euro im Monat. Boom. Das ist verdammt viel Geld. Aber viel wichtiger, ich habe wirklich tausende Nutzer, so Kai Pflaume und auch viele andere coole, bekannte Testimonials. Und ich selber. Und alleine deswegen hat sich das Projekt ausbezahlt, weil ich jeden Tag selber Liegestütze mache. Das wäre es mir wert gewesen, wenn ich das die nächsten 10 Jahre mache, das Geld in die Hand zu nehmen. Aber ich bin total transparent. Ich poste alle 2 Monate auf LinkedIn alle Zahlen. Mhm. Was hat mir das gekostet? Wie viel verdiene ich? Bin ich schon profitabel? Was überlege ich gerade? Um andere Menschen zu motivieren, wenn das ich als One-Man-Show kann, nebenbei machen. Jetzt kenne ich mich schon gut aus mit Apps und mit Produkten und. Aber es ist jetzt auch nicht alles Rocket Science, was ich da mache. Und ich glaube, wenn das Unternehmen so weiter wächst, kann das ein paar Millionen wert werden. Und das soll eher eine Motivation sein für andere. Vielleicht geht es auch total in die Binsen und ich bin bankrott in 3 Jahren, aber die momentanen Zahlen zeigen was anderes.
Dann ist zumindest der Bizeps größer geworden.
Genau, das ist zumindest die Brust, der Bizeps und der Trizeps stark geworden. Und viele andere Menschen waren motiviert. Das ist wirklich cool zu sehen. Letztens ist wieder in der U-Bahn wer gekommen, hat mir gezeigt. So,
ist auch sind coole Momente, oder?
Es sind die schönsten Momente, um ehrlich zu sein. Ja.
Wenn das wirklich jemand dann dir zeigt, wie es nutzt, oder?
Genau. Da ist man schon stolz drauf.
Und kann ich mir vorstellen.
Ja.
Was sind so Trends, die du auch verfolgst oder dich besonders beeindrucken? Gibt es etwas, wo du denkst, hey, das wird das nächste große Ding werden?
Naja, man schaut sich natürlich die künstliche Intelligenz sehr stark an, weil ich überzeugt davon bin, dass sie ähnlich wie das Internet viele Dinge revolutionieren wird. Kombiniert damit sind die humanoiden Roboter sehr interessant. Also wirklich, die halt ausschauen, wie Menschen und Dinge machen. Da gibt es ja Unitree oder der Optimus von Tesla oder der G1, da schaue ich mir schon sehr genau an, was da passieren kann und versuche auch zu verstehen, welche Business-Ideen oder überhaupt neue Sparten oder so werden sich hier entwickeln. Und ja, das verfolge ich schon durchaus intensiv. Da investiere ich auch diverse Aktien, ETFs. Ich mache mir enorm viel Gedanken über so finanzielle Grundausbildung, wie kann man finanziell unabhängig werden, egal ob man viel Geld oder nicht viel Geld hat. Glaube, dass ich mich sehr gut auskenne in die Bereiche und diese Tech-Trends interessieren mich sehr stark. Also sei es eine Perplexity, AI, so AI-Suchmaschinen zu verwenden und all diese Dinge. Und einfach die Trends nicht ganz zu vergessen. Ist insofern auch wichtig, ich mache auch Vorträge, so Keynotes, meistens so 2 im Monat. Daher spielt, die Leute wollen was über AI wissen und ich möchte immer Dinge vermitteln, die ich selber probiert habe oder verstehe. Somit muss ich auch ein bisschen am Ball bleiben. Ich habe auch einen wöchentlichen Podcast, den BTM-Podcast, und da reden wir genau über diese Dinge und das hält einem aber auch jung und interessant. Also ich versuche mich selber für so Themen zu interessieren, weil sonst kann ich in dem Podcast sagen, was ist neu, wenn ich selber sage, I don't care. Somit haben wir ein bisschen Druck, auch da drinnen zu bleiben in dem Rad. Aber das macht mir auch Spaß.
Jetzt hast du einen sehr dichten Terminkalender. Ja, umso toller finde ich es, dass du dir auch heute so viel Zeit auch nimmst, mit mir dazu sprechen. Trotzdem, wie schaffst du es, dir Freiräume dann auch zu schaffen in deinem Terminkalender? Wie schaffst du es, Sport zu machen? Wie schaffst du es, runterzukommen? Begriff Work-Life-Balance, sagst du, hey, Bullshit, das gibt's gar nicht? Oder
Ja, der Begriff hat mir nie gefallen. Work-Life-Balance finde ich immer noch einen blöden Begriff. Also bin überhaupt kein Fan davon. Aber wie schaffe ich es jetzt viel leichter wie in der Runtastic-Zeit? Da muss man ganz ehrlich sein, weil mit, keine Ahnung, 270 Leute und Termine und Schurfix und Reisen, Amerika, Hongkong, China, da hast du deinen Kalender schon einmal viele Dinge reingeblockt, die du gar nicht selber dann recht steuern kannst. Bin damals auch zur Psychologin gegangen, also Coaching und Business Coaching und habe einfach gelernt, ich muss mir Dinge im Kalender eintragen. Ich trage meinen Florian Sport, Florian Mietheim. In der Mietheim kann ich machen, was ich will. Ich kann Fernsehen, ich kann ein Buch lesen. Das habe ich wirklich begonnen, weil was habe ich gesehen damals bei Runtastic, wenn Kalenderlücken waren, dann sind die Leute gekommen und bam, 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 bam. Mein Kalender war relativ öffentlich, weil ich immer sehr gesagt habe, sehr transparent gegenüber allen sein wollte, was ich so mache. Aber dann habe ich schon begonnen, einfach meinen Sport einzutragen. Und am Ende des Tages musst du priorisieren in deinem Leben für dich. Klingt immer einfach, ist es nicht so. Dann habe ich immer noch eine sehr, sehr seichte Floskel, aber du kannst immer 1 Stunde früher aufstehen oder 1 Stunde länger munter bleiben. Ist jetzt zu einem gewissen Maß gesund. Irgendwann wird es dann mit Schlafentzug, mittlerweile tue ich doch viel Longevity und Sleep Tracking und Schlaf optimieren.
Arnold Schwarzenegger hat mal gesagt, ja, schlaf schneller, oder?
Genau, schlaf schneller, genau, richtig, ja. Aber das sind auch Lebensphasen, glaube ich. Und ich glaube, immer noch in der Lebensphase von 25 bis 35 hast du unendliche Energie. Mhm. Also, zumindest ist es mir so gegangen. Und da geht immer noch ein bisschen mehr. Aber noch einmal, es war die Priorisierung auf Dinge, die dir wichtig sind. Und mir ist Sport enorm wichtig. Sport wird immer über vielen anderen Dingen stehen. Und wenn es sich nicht mehr ausgeht, dann musst du irgendwas schneiden. Und ich habe immer, also nicht immer, ich habe eine Weile in meinem Büro gehängt, so No is the most important answer in business, in life. Und du musst ganz viel Nein sagen. Und gerade als CEO oder wenn du viele Entscheidungen hast, du musst halt 99% Nein sagen und halt dort Ja sagen, wo es, glaube ich, wirklich wichtig ist, wo es wirklich relevant ist. Oder ich mache nie mehr wie 2, maximal 3 Keynotes im Monat. Auch wenn ich 10 Anfragen habe, weil ich weiß, ich verliere den Spaß daran und ich kann es auch nicht mehr so gut machen. Und wenn ich es nicht gut mache, dann ist die Leistung nicht gut, dann finde ich es unfair, dass ich da auch ein Geld dafür verlange, dass der Kunde vielleicht nicht die beste Qualität von Florian Schwartner kriegt. Aber das mag ich nicht. Und das lernt man, glaube ich, über die Zeit auch ein bisschen. Und für einen selber muss man auch irgendwo verstehen, jetzt sagen einem viele so Devices, wie gut geht's einem, aber man muss auf sich selber reinhören. Und ich habe auch schon auch die Zeit gehabt, wo das Auge irgendwie gezuckt hat. Ich habe so einen kreisrunden Haarausfall gehabt, habe ich nicht einmal kennt, habe ich mir gedacht, die Friseurin reingeschnitten und dann habe ich irgendwie dazu gehört, naja, das kann schon von Stress auch kommen. Da habe ich gesagt, was ist ich Stress? Ja. Das ist ja alles normal, was wir machen und das ist ja nicht schlimm. Aber da habe ich schon erstmalig auch gelernt, hey, die Pace ist jetzt schon vielleicht zu viel und dann schon ein bisschen gelernt auch, wer bin ich, was brauche ich, wie muss ich priorisieren? Das ist dann, glaube ich, eher so gekommen, auch wo man ein bisschen reifer wird dann. Aber noch einmal, ich bin nicht so der Balance-Freund, weil ich glaube, ja, wenn man jetzt Unternehmer sein will, dann muss man auch die Work ein bisschen höher priorisieren, aber Work kann auch Fun sein und ja. Aber ich war eigentlich immer sehr motiviert, Dinge zu tun. Bin das auch jetzt noch, weil oft sagen Leute, ja, du müsstest nicht mehr arbeiten. Sage ich, ja, finanziell gesehen absolut nicht, aber nichts schlimmer wie nichts tun. Also ist, mir geht es so zumindest. Also ich war dann einmal ein bisschen Auszeit, ein paar Monate weg gewesen, aber das klingt immer so, ja, jetzt machst du ewig Urlaub, aber Urlaub kann auch langweilig werden und du hast ja jetzt nicht immer zufällig die 10 besten Freunde, Freundinnen, die alle unendlich finanzielle Freiheit haben und gehen alle mit und auch das wird langweilig, jede Party wird langweilig. Würdest du 6-mal hintereinander in den Club am Abend gehen, glaube ich, kennst die Playlist auswendig und alles andere und dann ist auch nicht mehr spannend. Also das, man träumt natürlich immer von dem, das Gras da drüben ist viel, viel grüner, aber ganz ehrlich, es ist dort am grünsten, wo du es selbst bewässern kannst. Und das hast du in der Hand, weil du bist die Gießkanne deines Lebens. Und das, glaube ich, ist irgendwo wichtig, das irgendwo auch zu verstehen.
Aha. Schöne Worte waren das jetzt. Jetzt hast du sicher auch Tage, wo es dich so überhaupt nicht freut. Das heißt, keine Ahnung, rauszugehen, laufen, wie auch immer.
Ja.
Wie rappelst du dich auf?
Ja, also gelernt auch wieder aus Erfahrung, die Tage, die irgendwie am beschissensten sind, sind oftmals die, die dir am meisten Energie dann geben, wenn du es schaffst, wenn du so wirklich sagst, fuck, heute laufen gehen um 6 Uhr in der Früh, grauslig, regnet, selber so, hin und wieder mache ich es auch nicht, ganz ehrlich, sage ich auch, okay, geht nicht, aber gut ist oft, wenn du das mit den anderen ausmachst. Ich habe mir schon auch gelernt, dort, wo ich mir selber die Ausreden suche, kann ich die Ausrede gut blockieren, indem ich mir beim zweiten so Social Pressure reinnehme. Wenn ich irgendwie poste, manche brauchen das halt und müssen posten, ich mache jetzt 30 Tage hintereinander Liegestütz. Wir haben in der App eingebaut diesen Streak, das ist so eine Flamme, die bekommst du jeden Tag. Und das ist unglaublich, wie sozial und psychisch der Mensch funktioniert, wenn du sagst, hey, ich habe jetzt auf Instagram geschrieben, 30 Tage mache ich jetzt Liegestütz. Und dann fragen Leute so, und dann siehst du aber auch, 10 Tage habe ich schon, dann ist Unglaubliches möglich. Versuche mich selber halt motivieren, mit so Dingen auch die schwierigen Wege zu gehen oder so. Da hat meine Business-Coachin einmal gesagt, Florian, genieße die Tage, an denen es dir schlecht geht, du hast ja gar nicht so viele davon. Und das war eine irrsinnig interessante Aussage, weil jetzt müssen wir für uns alle schon einmal beurteilen, was heißt denn, mir geht es nicht gut. Jetzt kann man sagen, wir alle sind da jetzt mit der Goldmedaille geboren in Österreich. Weil wir haben uns, die meisten zumindest, die ich kenne, relativ wenig Gedanken über Dach über den Kopf, über Kleidung, über Essen, über Schulbildung oder so, dass wir eine Schule kriegen, über das haben wir uns nie Gedanken machen müssen. Was passiert aber menschlich gesehen? Wir orientieren uns nach oben. Wir wollen natürlich immer das, was wir nicht haben. Und das ist immer oft oder ist teilweise sehr materiell angehaucht. Dann lernen wir aber, jetzt haben wir das. Das macht uns kurzfristig zufrieden. Das ist genauso wie dieses Teil irgendwie, wo wir da jetzt reinschauen und swipen so und haben bei jedem TikTok-Video einen kurzen Dopamin-Rush, aber wir lernen gar nicht, dass uns irgendwie dieser Algorithmus süchtig macht und dass uns dann dieses kurze Dopamin irgendwie gar nicht mehr so die anderen schönen Dinge des Lebens machen lässt. Und ich glaube, da muss man aufpassen, dass man nicht reingerät, dass man nicht sagt, wir brauchen jetzt den nächsten kurzen Ding, sondern hey, ich kann mir auch wieder mal hinsitzen. Und das war ja auch Teil deiner Frage, wie schaue ich, dass ich da rauskomme. Ich habe jetzt vor kurzem einen Podcast gehört, der hat gesprochen über sein Kale-Phone. Kale ist so die Kohlsprosse im Amerikanischen, das gesunde Telefon, und über das Kokain-Phone. Also das ist Addicted-Phone, das immer sagt, zwei Notifications, drei WhatsApp und auf Instagram 16 Like und ich muss da immer rein, versus mein gesundes Telefon. Und ich habe gerade überlegt, oder ich bin auf der Warteliste für so ein altes Nokia-Tastenphone, ob ich mal sowas wieder kaufe, als Ergänzung zu meinem iPhone, was ich sage, ich gehe jetzt raus und habe aber nur Telefon und SMS und ich habe jetzt kein Internet und ich habe keine Ding. Und was jetzt auch gut ist, also jeder, der so ein iPhone hat und tut auf iOS 18 upgraden, wir haben ja da auch ein Video heute im Podcast, habe ich gehört, man kann jetzt so Tinted App Colors machen, sprich, man kann seinen Screen, ich halte das einmal da rein, alle App-Icons in Grau darstellen. Und dann ist das gar nicht mehr so sexy.
Stimmt.
Dann schaut das Instagram, Spotify und dieser Button auch mit den roten Alerts nicht mehr so sexy aus. Und ich stelle das jetzt oft für ein paar Stunden so um und dann ist es gar nicht mehr so der Anreiz, so groß da reinzugehen. Und so versuche ich mich selber ein bisschen mehr hiervon zu trennen. Und ich habe jetzt hin und wieder schon die ersten Abendessen, wo ich rausgehe und wo ich das Telefon nicht mitnehme. Und das ist schon brutal, weil da siehst du du gehst mit irgendwem Abendessen, der geht aufs PC und du wirst sofort Nachrichten checken, Fußball, Spielstand checken und irgendwie. Und du bist am Anfang so wie ein Addicted, also wie ein Süchtiger, wo du unrund wirst und wo du kreist irrsinnig oft her, wo ist mein Telefon? Aber umgekehrt hast du natürlich eine enorm gute Gesprächsbasis. Und das ist eigentlich auch ja scheiße. Ich mache das heute schon wieder nicht gut. Ich habe es aber aus der Hosentasche rausgehen, nicht um unfreundlich zu sein. Ich habe es auch so hingelegt, weil ich weiß im Podcast und bin auf Flugmodus. Aber wenn Sie in einem Meeting seid oder in einem Gespräch, dann gehört das Telefon weder am Tisch, auch wenn Sie es so hinlegst. Das zeigt nichts anderes wie dir gegenüber. Du bist zweitwichtigste Priorität, weil das ist meine, wichtigste Priorität und das ist Bullshit. Also nehmt euer Telefon einmal weg. Jetzt ist beim Weggehen, nehmt es einmal nicht mit, dann könnt ihr wieder mal auf eine gute Konversation, auf ein geiles Gespräch mit einem Freund, mit einer Freundin, mit deiner Partnerin, mit deiner Mutter, was auch immer, im Auto lassen. Das hat enorm viel Wert. Und so versuche ich bewusst auch, meinen Addictive Behaviors, meinen Guilty Pleasures ein bisschen auszuweichen.
Absolut tolle Tipps von dir. Hat da auch was dran geändert, wie du Vater geworden bist? Das für dich auch nochmal so ein bisschen
einer. Ja, natürlich. Ich glaube, das ändert alles im Game. Also, ich bin ja noch nicht lang oder so und gehe auch nicht auf viele Details ein, weil das ist immer so meine Privatsphäre dann auch im Leben. Aber ich sage nur, ich gebe nie irgendwem was weiter, weil ich habe das auch nie gewohnt, wenn andere schon Eltern sind, wie super und einzigartig das alles ist. Aber es ist es tatsächlich, muss es biologisch gesehen auch ein bisschen sein, weil das ist wahrscheinlich einer der wenigen Gründe, warum wir auf diesem schönen Planeten sind, ist auch die Fortpflanzung am Ende des Tages, logischerweise. Aber es ändert ab Sekunde null, glaube ich, deine eigene Priorität, wie wichtig du im Leben bist. Da ist einfach wer, der ist absolut wichtiger und würdest du jetzt irgendwie sagen können, du oder er, dann würde ich immer sagen, du. Ja. Also ich würde alles für diese Person, für dieses Individuum, für diesen Menschen ab sofort machen und das ist ein totaler Gamechanger. Und auch noch einmal in der Priorität, da bin ich aber auch wieder dort, weißt du sitzt ja dann auch so dort, da mit dem Löffel, steckst da rein und du hast nebenbei, also Essen füttern und du hast irgendwie Spielstand schauen oder was. Und dann selber erwischst du dich und denkst, wie deppert ist denn das jetzt eigentlich? Und versuche auch, oder wir versuchen uns gegenseitig die Manieren beizubringen, Handy hat beim Essen am Tisch nichts verloren und solche Dinge. Ja. Genau, weil der Kleine sieht das natürlich und ist eh unglaublich, was die alles sehen und wie schnell, aber die wachsen auch in der Welt auf. Das ist auch okay. Ich bin jetzt auch nicht der Fan davon. Hier alles, nein, geht nicht, weil das sind die Businessmodelle der Zukunft. Er muss auch digital verstehen. Aber ich glaube, er muss auch Manieren lernen und die Ablenkung soll nicht immer sein, bitte schau in das Kastl rein. Ich habe die Kim Kardashian vor kurzem gehört auf einem Event, wo er da in kleiner Runde mit ihr war und die hat immer gesagt zu ihren Kindern beim Autofahren, schaut raus aus dem Fenster. Das ist die schöne Welt und das sollt ihr lernen und nicht das Smartphone geben, damit sie da ein bisschen andrücken. Und das war eine der besten Aussagen von ihr, die ich gerne ein bisschen mitnehmen möchte. Jetzt wird es nicht ewig gehen bei der 4 Stunden Autofahrt, aber let's see, aber ich versuche auch wahrscheinlich meinen Kleinen ein bisschen zu zeigen, dass die Natur auch was Schönes ist.
Vor allem auch in Österreich, muss man sagen.
Speziell in Österreich. Also ich glaube, Das ist das Geilste, was wir haben. Wir haben alles. Ja. Wir haben die Berge, wir haben die Sonne, wir haben die Seen, wir haben den Winter, wir haben Jahreszeiten. Das hat einmal ein Freund von mir, wohnt in Los Angeles, er hat gesagt, der hat 330 Sonnentage. Er hat gesagt, er liebt jeden Tag, wo es bewölkt ist oder wo es regnet. Und überhaupt Seasons, Jahreszeiten zu haben. Jetzt weiß ich es ja auch nicht immer schön, wenn der Nebel da hängt im November, alles ist grau, wir alle sind ein bisschen depressiv, weil die Stimmung auf uns einprasselt. Aber dieser Übergang, Frühlingsgefühle im April, Mai zu haben, in kurzen T-Shirt wieder durch die Stadt zu gehen und jeder hat so ein bisschen ein Lächeln im Gesicht, das ist auch was Einzigartiges, das ist auch schön.
Ich habe gerade ein bisschen einen Sonnenbrand auf der Nase, wahrscheinlich spätestens im tiefsten Winter werde ich ihn missen.
Genau. Man erinnert sich da schön zurück, wie schön wird der erste wieder sein, wenn es mal ein bisschen zieht im Gesicht.
Genau, absolut. Ja, wenn du noch ein paar kurze Minuten hast, hätte ich noch ein, zwei Fragen, die ich dir stellen möchte. Die eine ist mal, hast du so ein Motto, das dich begleitet oder so?
Ja, ich habe ein paar Mottos, die ich immer gesagt habe. Ich sage so, go the extra mile, because it's never crowded. Also ich bin einfach im Glauben daran, wenn du mehr gibst, wirst du auch mehr bekommen. Viele haben aber fälschlicherweise die Annahme, nur weil ich kurzfristig mehr mache, muss auch der Output sofort kommen. Und ich glaube, der Output kann einfach immer erst Wochen, Monate oder Jahre später kommen. Und ich habe so bewusst versucht, damals den steinigeren Weg zu gehen. Praktikum in Linz versus Wien. Wien war für mich steiniger. Kannte ich keine, hatte keine Wohnung. War schwieriger, passt, let's do Wien. Praktikum da, dort, Ukraine, puh, wird sicher mühsam, scheiße. War dann total interessant, war schon mühsam. Und der Outcome war, glaube ich, breiteres Lernen, damals das Geld zu verdienen, um mein Unternehmen später zu gründen. Also die extra Meile zu gehen. Und it's never crowded im Sinne, das machen halt nicht so viele Leute. Also der Mensch ist schon bequem auch. Man hat immer die Option, zu Hause den Fernseher einzuschalten, auf das Telefon zu schauen. Ich habe aber auch vielleicht die Option, rausgehen zu laufen, ein paar Liegestütze zu machen und dann auch einmal fitter zu sein, wenn es drauf ankommt. Und das glaube ich sehr stark.
Bisschen provokant gefragt, wie weiß man, ob sich die Extrameile auszahlt? Oder ist das eigentlich die falsche Frage, die man sich da stellt im
Kopf? Ich glaube, das ist die falsche Frage. Ja. Ich bin überzeugt, die zahlt sich zu 100% immer aus, weil in der Extrameile mehr passieren wird, als wie wenn ich zu Hause sitze und in die Kiste reinglotze. Ich werde Menschen kennenlernen, ich werde was lernen, ich werde irgendwie zufällig den treffen, der später mein Leben beeinflusst und so. Aber nur noch einmal, die Kontinuität ist die Wichtigkeit und jetzt ist es halt mein Belief. Ich kann es nicht schwarz auf weiß und ich kann es auch keinen jetzt garantieren, aber mit einer hohen Wahrscheinlichkeit würde ich meinen, wenn man 3, 4, 5 Jahre mehr gibt und als der Durchschnittliche, dann wird auch der Outcome ein überdurchschnittlicher sein. Davon bin ich schon sehr überzeugt, dass die Korrelation da sehr, sehr hoch ist.
Zahlt sich Gründen immer aus?
Jetzt kommt es darauf an, auf was? Finanziell wahrscheinlich nein, weil auch viele Startups scheitern. Von der Lernreise her ja, aber man muss jetzt auch sagen, es ist bei weitem nicht jeder ein Unternehmer oder eine Unternehmerin. Es kann auch total geil sein, in einem Startup bald dabei zu sein oder gerade in einem Scale-Up, wenn es richtig losgeht, dort eine Führungsrolle einzunehmen und so. Also es muss nicht jeder gründen, das wird ja jetzt von der Bevölkerung so gar nicht ausgeben. Es braucht ja auch die Nichtgründer, die sind ja ganz wichtig auch. Darum würde ich meinen, es zahlt sich sicher nicht immer aus.
Woran scheitern die meisten Unternehmen, Startups?
Dass sie den Product-Market-Fit nicht erreichen. Also sprich, dass das Produkt im Markt nicht so angenommen wird, wie man das selber glaubt, ist, glaube ich, der größte Punkt, warum man scheitert.
Wie findet man die richtigen Leute, die richtigen Menschen?
Ja, indem, dass man offen ist, indem, dass man auch in andere Menschen investiert. Ich glaube, als Gründer, Gründerin muss man sich die Zeit nehmen. Also ich habe Leute überall akquiriert, also ich auch um 4 in der Früh in der Disco, bei einem Wodka Red Bull, also weiß ich von einem ganz guten Kollegen, aber das schmunzeln wir heute immer noch. Ich bin heute in sein Startup-Unternehmen investiert, der hat lange bei mir und bei uns gearbeitet, mega Job gemacht und da war wirklich das Hiring-Gespräch, war wirklich 4 in der Früh, nicht ganz nüchtern, über das haben wir später immer noch gelacht, weil es einfach ein Gaudi auch war, aber ich glaube, du musst überall, wenn du so Unternehmer, Unternehmerin bist, du bist immer im Hiring-Modus, genauso bist du immer im Selling-Modus von deinem Produkt. Ich werde damals die Rantaste geben, jedes Phone, was ich überhaupt habe, runtergeladen und selber eine 5-Sterne-Bewertung habe. Ich zahle da gerne ein Getränk, aber ich brauche da einen Download jetzt und ich brauche die 5 Sterne. Also das war, man muss halt ein bisschen crazy auch sein und ein bisschen verrückt auch sein.
So 3 kurze Tipps, die du auf jeden Fall mitgeben möchtest?
Ja, der erste Tipp, ich habe es eingehend, glaube ich, gesagt, ist ganz wichtig, glaubt an euch selbst. Ja. Also jeder kann Unglaubliches schaffen und noch einmal, ich habe Landwirtschaftsschule gemacht, also ich habe jetzt nicht Programmieren gelernt, ich habe keine Mathematik-Matura. Ich war nie der Beste, weder in der Schule noch im Studium. Habe aber dort an mich geglaubt, aber eher mehr an mich, andere jetzt gar nicht so viel an mich, habe auch den Mentor nicht gehabt. Es ist alles und Unglaubliches möglich, das ist immer ganz, ganz wichtig. An die jungen Menschen da draußen, Tipp Nummer eins. Tipp Nummer zwei ist, ich bin ein totaler Freund von Teams, wirklich auch den Partner, die Partnerin, das Gründerteam zu finden. Together everybody achieves more, also zusammen erreichen wir mehr, sich wen zu suchen, der auch verrückt genug ist und so und da mitmacht. Und Dritteres, ja, wenn du einmal hinfällst, musst du halt wieder aufstehen. Also es ist nicht tragisch zu scheitern. Lasst euch das nicht, leider sind wir da in Österreich, Deutschland, in dieser Kultur ein bisschen altgebacken noch und so, oh, ich hab's immer gewusst, es wird nichts bei dir. Bei uns hat's dann funktioniert, dann hat's jeder auch wieder immer gewusst, ja, bei euch war's klar. Nein, Scheitern ist das Wichtigste. Und wir scheitern, du hast jetzt vorher meinen Sohnemann angesprochen, der lernt gerade gehen, was passiert? Der scheitert jeden Tag x-mal, wenn er umfällt, aber er steht wieder auf und jetzt kann er schon gehen und ist stolz darauf. Und das haben wir alle durchgemacht, diese Reise. Also hinfallen, aufstehen, ja, weiter geht's.
Weitergehen. Woher holst du dir selber Tipps?
Du, überall. Ich tue super viel Podcast hören. Also ich höre, ich habe letztes Jahr über 300 Stunden Podcast gehört. Genau, also ich kann euren Podcast natürlich empfehlen, den Business Technologie und Millionen Podcast, den mache ich mit Martin Kaswurm gemeinsam, My First Million, OMR, also gute Podcasts motivieren mich sehr, schau mal gern Dokumentationen an auf YouTube, auf Netflix, lese enorm gern so Biografien, und andere Menschen, also ich glaube, da draußen laufen so viele inspirierende Menschen umher, denen ich nicht folge und wo ich auch sage gern, wenn jemand gut ist, sage ich auch, wow, du inspirierst mich, ich bin da total offen und sage auch, geil, ich finde dich einfach gut und ich möchte es auch einmal können, was du kannst. Und ich frage oft ganz ehrlich, wie hast du das gelernt oder wie hast du das geschafft? Weil ich finde immer, ich bin irrsinnig beeindruckt, wenn jemand irgendwas enorm gut kann, ja.
Zum Abschluss noch drei philosophischere, kurze Fragen. Ich beginne, macht Geld glücklich?
Geld macht meiner Meinung nach nicht glücklich, aber es beruhigt enorm.
Macht Arbeit glücklich?
Arbeit macht temporär, glaube ich, glücklich, aber es muss immer die Kombination sein als Arbeit und auch in der Zeit der Nicht-Arbeit, würde ich sagen.
Was würdest du tun, wenn du mit deinem Job unzufrieden bist?
Ich würde meinen Job wechseln, aber... Punkt, also muss ich ein Aber dazu geben, erst nach einer gewissen Zeit. Ich werde versuchen zu verstehen, warum bin ich unglücklich? Kann ich das ändern? Kann ich meinem Vorgesetzten oder jemand anderen sagen, dass ich mich nicht wohlfühle in der Rolle und vielleicht selber verstehen muss, was musste sich ändern, damit sich das ändert? Und wenn ich das am eigenen Arbeitsplatz nicht schaffen würde, würde ich ihn zu 100% ändern. Weil noch einmal, wir verbringen gefühlt ein Drittel, oder nicht nur gefühlt, auch schwarz auf weiß, ein Drittel unseres Lebens in der Arbeit. Das andere Drittel schlafen wir circa. Und wenn wir jetzt in der Arbeit unzufrieden sind, das ist ja quasi die Hälfte, in der wir munter sind, aktiv, bei Sinnen sind, wie soll man dann in unserer Nicht-Arbeitszeit gut drauf sein? Und das hat jeder von uns selber in der Hand. Also würde ich nie akzeptieren, unzufrieden jeden Tag zu sein. Dass es mal einen Tag gibt, der nicht super ist, so what? Aber overall sollten mehr positive wie negative Themen in der Arbeit sein.
Sonst geht die Rechnung nicht auf.
Genau.
Unser Podcast heißt Sound of Business und jetzt wirklich die allerletzte Frage. Hast du einen Business-Sound, etwas, das dich motiviert?
Natürlich, Musik ist Teil des Lebens und ja, ich würde heute mitgeben, ein bisschen Sommerhaus, Deep House, Afro House Musik von Keine Musik, die kennt man vielleicht, das Label, na, wo einige DJs dahinter stehen, und einfach das einmal in Spotify eingeben, da gibt es ein paar motivierende Scheiben dazu. Ja.
Das zahlt sich auch aus.
Genau.
Ja, lieber Florian, vielen Dank. Ich habe gar nicht auf die Uhr geschaut, aber wir haben sehr viel besprochen.
Haben eine Weile geredet, aber es hat Spaß gemacht. Danke.
Mir natürlich auch. Ich sage vielen Dank.
Sehr gerne.
Das war Sound of Business. Wenn dir diese Folge gefallen hat, dann teile sie, erzähle anderen Menschen davon und abonniere unseren Kanal. Sei auch das nächste Mal wieder dabei, wenn es heißt Sound of Business.